You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät mit einem ganz besonderen Thema heute, nämlich aus aktuellem Anlass. Für uns zumindest jetzt gerade im Moment der Aufnahme, der Tod von Sinéad O'Connor, der uns beide, Klaus noch mehr als mich, aber mich doch durchaus auch, beschäftigt seit ein paar Tagen.
Oder fast lahmlegt.
Ja, mich beschäftigt, Klaus verstört und lähmt. Und wir sprechen heute über Sinéad. Wir machen zum ersten Mal zu zweit ein Sonderthema zu einem Künstler, einer Künstlerin. Und ich bin heute eher in der Rolle des Moderators und Klaus eher der Experte, weil er erstens, glaube ich, mehr weiß über Sinéad und zweitens auch noch einen ganz anderen Zugang hat zu ihr. Und das ist eigentlich auch schon die erste Frage. Der Tod, wieso legt er dich so lahm? Was bedeutet sie dir?
Ihre Stimme war, glaube ich, vom ersten Moment, als ich sie hörte, was ganz Besonderes. Ich weiß noch, ich fuhr irgendwie auf einer Landstraße und dann kam Nothing Compares to You im Radio und ich wusste, das ist Popmusik, das muss ich schlecht finden, irgendwie. Und ich habe gedacht, was macht die eigentlich? Also dieses Flüstern, dieses Schreien. Ich habe es dann nicht weiter verfolgt, glaube ich.
Hast du die erst 90 entdeckt dann?
Ja, also ich hatte einen Kumpel, den Büschi, den grüße ich hiermit. Der hat The Lion and the Cobra daheim gehabt und ich habe nur das Cover gesehen und ich wusste, weil ich ja dieses komische Gedächtnis habe, ich weiß immer, bei wem welche Platte stand, weiß ich, dass der die hatte, aber ich habe sie nicht gehört und ich glaube 89 war es, als I Do Not Want oder Heaven God rauskam. Bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls habe ich das im Radio gehört und gedacht, hey, das ist echt gut, diese Stimme. Und dann habe ich es nicht weiter verfolgt und irgendwer, ich weiß nicht, ob es Jan war, ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich habe dann irgendwann die Platte gehört, als I Do Not Want oder Heaven God. Und dann war es zwischen mir und meiner jetzigen Frau klar, dass mir die beide super finden und dann hat mein Kumpel Jan allein in The Cobra gekauft und ich war fasziniert von der Stimme, aber das hat sich dann entwickelt, weil für viele ist ja das One-Hit-Wonder mit diesem Prince-Cover und was ich immer wahnsinnig finde, wenn es dann heißt, es war lange ruhig um sie, nur weil sie nie in den Charts war, sowas nervt mich immer extrem, weil ich habe eigentlich jede Platte gekauft und manche Platten stellen jeden Hit oder Halbhit, den sie jemals hatte, in den Schatten, durchs Album einfach. Hm. Und sie ist eigentlich ständige Begleiterin von uns, wir covern auch Lieder von ihr und sind von ihr berührt, haben sie vier, fünf Mal live gesehen und so. Und,
Ja. Jetzt berührt einen, also es gibt ja so Künstler, die unterhalten einen oder die erklären einem so ein bisschen die Welt oder ändern die Welt vielleicht auch. Ich lese gerade die Autobiografie von Little Steven, der auch nochmal eigentlich eindrücklich, wie ich selten gelesen habe, die Funktion der Beatles in den 60er Jahren nochmal beschreibt für diese Generation. Aber das ist eher was unpersönlich oder wo jeder für sich selber halt was rausholt, was halt universell irgendwie da ist. Bei ihr habe ich das Gefühl, sind es konkrete Themen schon auch, die einen berühren und auch ihr ganzes Leben, ihre ganze Existenz im Nachruf in der Süddeutschen Zeitung von Willi Winkler, da war die Überschrift, sie scheitert am brutalen Leben. Also schon allein so ein Satz, irgendwie denkt man, da steckt mehr dahinter und es lässt einen auch nicht so richtig kalt und je mehr man erfährt über sie, desto mehr, glaube ich, berührt einen das ja dann auch nochmal ganz konkret. So ihre Biografie vielleicht als nächstes Thema. Was sind da die großen Themen, die einen berühren und die einen kalt lassen und die ja in der Musik auch immer wieder eine Rolle spielen?
Also ihre Alben und überhaupt alles ist ja mit ihrer Biografie verwoben. Und ich empfehle da die Doku Nothing Compares, preisgekrönt von 2019, aber jetzt ist sie auf der ARD Mediathek. Und die großen Themen bei ihr sind Missbrauch, Religion, die Ehrlichkeit, für die sie abgestraft wurde, dann der Kampf gegen ihre, sag ich mal, Kampf gegen ihre unbeschreibliche Schönheit, auf die komme ich ja noch zurück, und dieses sich nicht verbiegen lassen und wenn man sich nicht verbiegen lässt, jetzt wird es philosophisch, dann kann es sein auch, dass man bricht. Und das ist bei ihr passiert. Und so extrem in der Öffentlichkeit und eigentlich Hilferufe medial von ihr teilweise, dass man gedacht hat, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich umbringt. Und es deutet alles darauf hin. Auf jeden Fall, das sind so die Themen, die sich durchziehen. Also Religion, die diese Suche nach was Spirituellem und dieser Kampf mit der katholischen Kirche. Und jetzt vor ein paar Jahren ist sie zum Islam übergetreten. 1999 hat sie sich noch zur katholischen Priesterin weihen lassen, obwohl sie mit der katholischen Kirche gekämpft hat oder vielleicht gerade deshalb. Also es sind Themen, die sich durchziehen und unglaublich.
Hm. Was weiß man denn über ihre Familie?
Jetzt ihre Kinder oder?
Nee, ihre Herkunftsfamilie.
Ja, das wird sehr deutlich in der Doku beschrieben. Also ihre Mutter hat sie misshandelt, die Eltern haben sich scheiden lassen und das Lied Troy handelt davon, dass ihre Mutter sie eine Woche lang im Garten übernachten ließ und sie durften nicht ins Haus und sie singt ja dann immer You should have let the light on und so. Und da geht es ja um Sitting in the Long Grass in Summer. Also sie musste eine Woche lang im Garten leben und ihre Mutter hat sie misshandelt und der Charakter ihrer Mutter, also die starb dann auch relativ früh und sie sagt in der Biografie, da kommt halt ihre Stimme aus dem Off, sehr egoistisch von ihr, dass sie starb. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es zwischen Lion and the Cobra war, und dann ihrem Hit-Album. Jedenfalls arbeitet sie sich an ihrer Mutter ein Leben lang ab. Sie sagt in der Doku, sie hat 25 Jahre lang geweint. Sie kam dann in ein Heim in Irland, das von Nonnen geleitet wurde. Und da war es natürlich schlimm, wie es da zuging. Hat er dann auch mit der katholischen Kirche und wie es da auch irischen Frauen oft ging unter dieser Knechtschaft, sage ich schon. Und das eigentlich ist das alles, was sie macht, auch ihr Singen, eine Abwehrreaktion. Sie sagt in der Doku, sie konnte den Dämon ihrer Mutter nur durch ihr Singen besänftigen. Und es gibt irgendwie eine Fernsehshow, eine relativ frühe, da sitzt ihr Vater im Publikum. Und ich glaube, zu ihm hatte sie ein gutes Verhältnis, aber es gibt es ja oft in so toxischen Beziehungen, dass einer halt eher der Schwächere ist und ich schätze, das war der Vater. Und sie singt ja auf ihrem Big Band-Album Scarlet Ribbons und das Lied hat ihr Vater eher manchmal zum Einschlafen vorgesungen. Es war für sie, als würden Engel zu ihr singen, so irgendwie drückt es aus. Und das mit ihrer Mutter in dem Lied Troy extrem berührend ausgedrückt und in der Live-Version schreit sie ja, you're still a fucking liar. Und sie sagt, wenn sie das Lied mal nimmer singen muss, dann ist das erledigt und sie sagt, irgendwann war es dann auch erledigt. Aber das Trauma hat sie eigentlich ein Vierteljahrhundert mit sich rumgeschleppt. Und sie schiebt, wie ihre Mutter war, auch auf die katholische Kirchen und auf das Aufwachsen mit diesem Druck von der Kirche. Also in Irland muss das extrem gewesen sein, auch dass Frauen eigentlich nichts wert waren. Die wurden ja weggesperrt in diese komischen Magdalenenhäuser.
Da gibt es ja diesen Film The Sisters of Mercy, der einen ja auch nicht mehr loslässt, wenn man den mal gesehen hat, über diese, genau da drüber, Spielfilm.
Ja, und ich glaube, in Irland, da gab es dann auch diese Entschuldigung von irgendwelchen Bischöfen und so. Und ich glaube, in Irland hat das nochmal eine ganz andere Dimension gehabt.
Und was ich gestern erfahren habe, das war mir gar nicht klar, ist, dass die Aufarbeitung beziehungsweise die Leute, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, schon viel, viel, viel früher stattgefunden hat, wie beispielsweise in Amerika oder auch in Deutschland. Daher war ihr Saturday Night Light auf der Live-Auftritt mit dem zerrissenen Papstbild von 92 für die Iren überhaupt nicht so aufregend, weil die das Thema eigentlich schon seit Jahren kannten, hat sie zumindest in einem Interview, das man auf YouTube sehen kann, so ausgedrückt. Für die Amerikaner war das natürlich ein Schock, weil die eigentlich erst viel, viel später damit konfrontiert wurden, was die katholische Kirche alles gemacht
hat. Und es wollte halt auch keiner wissen. Und sie hat gesagt, die Leute, die sich in Irland oder überhaupt drum gekümmert haben, die wurden ruhig gestellt, irgendwie wahrscheinlich durch Druck oder so. Und das Interessante ist, dass die Geschichte von dem Papstbild, sie sagt in der Doku, dass sie aus dem Haus ihrer Mutter zwei Dinge mitgenommen hat. Das eine war ein Kochbuch und das andere das Bild vom Papst, das überm Bett ihrer Mutter hing. Und genau das Bild hat sie dann zerrissen. Also es war so eine Art persönliche Geisteraustreibung und gleichzeitig dieses, weil sie ja den Bob Marley-Text, der ja von jemand anderem stammt, von War, das war ja eigentlich eine Rede von einem vor der UN, das war dann in Saturday Night Live ein veränderter Text. Sie schreit dann Child Abuse und zerreißt das Bild vom Papst und sagt dann Fight the real enemy. Und ich finde die Sendung Wahnsinn. Also Tim Robbins sieht aus wie in dem Film Shortcuts, den ich liebe, sagt sie an und alles voll mit Kerzen und dann statt ihre Orchesterplatte zu bewerben, schreit sie dieses Lied War von Bob Marley ins Mikro, a cappella, zerreißt das Bild vom Papst und bläst die Kerzen aus und steht dann einfach nur da. Unglaublicher Schockmoment.
Ja, also ich habe es auch nachgelesen nochmal, es war dann wohl auch Backstage so, dass überhaupt niemand mit ihr geredet hat, es war gar niemand mehr da. Selbst ihr Manager ist verschwunden, war glaube ich 3 Tage weg, stand im Rolling Stone, Tage im Hotel eingeschlossen und war telefonisch nicht mehr erreichbar. Also stand in dem Artikel.
Ja.
Und Backstage war überhaupt niemand, auch von NBC hat überhaupt niemand mit ihr geredet. In dem Moment.
Ja, das kriegt man in der Doku nicht ganz raus. Jedenfalls sagt die Managerin, die sie damals hatte, ob sie eigentlich weiß, was sie jetzt gerade angerichtet hat mit ihrer beider Karrieren. Ob da 3 Tage Ruhe war, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls sieht man dann, wie so ein Rastaman sie interviewt und sie freut sich eigentlich drüber, dass sie es gemacht hat und sagt, das war eigentlich die beste Aktion ihrer Karriere. Obwohl sie damit, oder vielleicht weil sie damit ihre Karriere auf jeden Fall für gewisse Zeit, das konnte sie in dem Moment nun so ganz abschätzen, in welchem Ausmaß die Ablehnung dann auf sie einstürzt, aber...
Also sie verändert auf jeden Fall ihren ich finde, die Musik ändert sich danach. Die ersten 2 Platten, finde ich, stehen einigermaßen für sich und danach ändert sich auch der Stil, wird man vielleicht auch nochmal sehen. Also man hat das Gefühl, dass das auf jeden Fall keine Superstar-Karriere mehr ist mit Millionen verkauften Platten.
Ja.
Und das war vielleicht ja auch das, was ihr vielleicht gut getan hat, weil das ist ja immer so eine zweischneidige Sache, haben wir dann später in den 90ern ja auch nochmal bei den Alternative Bands und Kurt Cobain und so weiter.
Da gibt es extreme Parallele, finde ich, zu dem.
Aber dass man diese Art von Ruhm auch nicht will, also sie beschreibt auch, ich habe so ein Buch über MTV, das ich gerade gelesen habe, und da gibt es eine Stelle, wie sie auch nochmal beschreibt, wie ihr die Plattenfirma, wie die wollten, dass sie Miniröcke trägt und ihr einfach da Sachen eingeredet haben. Auch im Video von I Want Your Hands On Me sieht man so Blumen im Hintergrund, ich wäre jetzt vielleicht selber nicht drauf gekommen, aber sie beschreibt sie als eindeutig fallisch und unterstellt dem Regisseur John Mabry, dass er wohl obviously obsessed with penises war. Also wo sie natürlich in seltsame Richtungen gedrängt wurde und in seltsame Ecken manipuliert wurde, wie das halt damals war in den 80er Jahren, MTV auch im höchsten Grad sexistisch natürlich zu dieser Zeit, und dass ihr dann vielleicht dieses Ende dieses Superstar-Rooms vielleicht auch eher gut getan hat. Zumindest klingt die Musik ab da weniger emotional und weniger aggressiv, finde ich.
Weniger emotional würde ich auf keinen Fall unterschreiben, aber
ja, da kommen wir noch dazu.
Ich sehe es in manche Gebiete auch, ich sage jetzt mal, hypersensibel, weil obsessed with penises, wenn man sich anguckt, wie viele Männer sie und Affären sie hatte, war sie das auf andere Art vielleicht auch. Und es gibt dann irgendwann ganz spät in den, ich weiß gar nicht, 90er oder 10er Jahren, auch mal einen Aufruf, dass sie jetzt mit jemandem eine bestimmte Art von Verkehr möchte und man soll sich bei ihr melden. Da hat man schon gedacht, jetzt irgendwie, obwohl das viele ihr schon früh unterstellen wollten, war sie dann wirklich durchgeknallt, im medizinischen Sinne, habe ich das Gefühl, weil sie dann Dinge öffentlich gemacht hat, wo man gedacht hat. Aber da kommen wir später noch dazu in Bezug auf Miley Cyrus. Mit dem Video sind wir natürlich gleich bei Nothing Compares to You und sie sagt, die Tränen im Video, die sind natürlich echt und es wurde natürlich das Close-up von ihr ikonisch, weil ihr Kopf besteht ja eigentlich nur aus Augen und das Video zeigt es nochmal, ihre unfassbare Schönheit gleichzeitig mit der Verletzlichkeit und man hat extra eine Kamerafrau benutzt, um das Ganze noch emotionaler zu machen, so wird es zumindest erklärt. Und während sie in die Kamera guckt, denkt sie wieder an ihre Mutter. Und dann, also sie war am Dreh anscheinend gelöst und es war gar nicht düster. Aber während sie dann in diese Kamera guckt und so kam das mit ihrer Mutter wieder. Und sie hat es. Sie sagt, man kann kein Lied singen, wenn man sich nicht mit ihm identifizieren kann. Und sie hat es, glaube ich, mit ihrer Mutter verbunden.
Und ja, es gibt sogar, sie sagt hier in dem MTV-Buch, es sind die Zeilen, interessanterweise, obwohl es ein Prince-Lied ist, ja, all the flowers that you planted, Mama, in the backyard, all died when you went away. Und in dem Moment fängt sie an zu weinen.
Wahrscheinlich wegen dem, dass sie eine Woche im Garten... Ja. Und so, also das finde ich extrem.
Und das Video war gar nicht als dieser extrem Close-Up durchweg geplant. Die wollten eigentlich nur diesen Take filmen von ihrem Gesicht Close-Up, um den dann einzubauen an verschiedenen Stellen. Aber es gab ein anderes Konzept. Aber nachdem sie dann diesen Take alle gesehen haben, war klar, das muss das Video sein.
Ja,
also und es war, aber ich finde so, wenn man auch dieses Video nochmal anschaut von I Want Your Hands On Me vom ersten Album oder auch The Emperor's Black Clothes, irgendwie ist immer das gleiche Konzept. Es ist eigentlich
New Clothes.
Es ist immer sie relativ nah.
Ja, ich meine, so, bei dem...
Das ist halt das Ding. Und sie sagt aber, MTV fand sie gut, weil sie halt visuell interessant war, aber auch ein bisschen anders. Also MTV hat sie geliebt.
Und ja,
das extrem gefördert.
Und glaube ich. Es gab hinterher noch super Videos. Ja, und ihr damaliger, also der Vater ihres ersten Kindes, der war ja beim Dreh dabei und hat gesagt, als er durch die Linse geguckt hat, oder so, er hat gewusst, das ist was extrem Besonderes, was da passiert.
Dann, ja, ihre Autobiografie von ihrer... Achso, ja, Troy nochmal. Ich habe das Lied eigentlich immer als Liebeslied oder als so düsteres Liebeslied. Ich dachte immer, es geht um einen Mann. Ja,
ja denkt man.
Und es ist ja dann interessant eigentlich, dass es dann ja noch eine zweite Bedeutung gibt oder eine wirkliche Bedeutung. Und was ich interessant finde, und dafür steht sie halt, finde ich auch, und es taucht ja in vielen ihrer Texte immer wieder auf, ist halt dann auch dieses Mantra, you will rise, you will return, the phoenix from the flame und so weiter. Also dieses Überleben. Und in dem Interview, das ich da gesehen habe, spricht sie eben bei den Victims von Missbrauch eben auch nicht von Victims, sondern von Survivors. Also ich glaube, das ist auch so ihr großes Thema halt, die Traumata hinter sich lassen, irgendwie das Ding überleben und halt stärker werden und daraus irgendwie aufstehen. Also das scheint mir in dieser Musik, meine ich das zu hören, gerade auf den ersten zwei Platten immer wieder, vor allem auf dem ersten Album. Und dieses unfassbar kräftig emotionale, was auf dem ersten Album so deutlich ist, auch dann in diesem Harmoniewechsel zum Refrain von Troy, dieser Schrei, Ja, egal wie oft man es hört, immer wieder eine Gänsehaut über den Körper jagt.
Vor allem live, wenn es nur mit Akustikgitarre spielt, das macht mich fertig. Wenn sie dann schreit, you're still a fucking liar, da verliert sie völlig die Kontrolle.
Ja.
Und deshalb berührt es einem auch so.
Und Troy war auch das erste Lied, das ich jetzt letzte Woche da aufgelegt habe. Und da muss man heulen dann einfach. Mich berührt kaum ein Lied so sehr wie das, glaube ich. Von ihr.
Sie sagt selber, dass das zweite Album viel persönlicher sei und das wäre praktisch sie in Reinform irgendwie. Und es ist natürlich auch sehr intim, wenn man bedenkt, ein Millionenseller, wo die Hälfte der Lieder nur Akustikgitarre und Gesang ist, mit Flüstern und Schreien und so. Und das war man irgendwie nicht recht gewohnt, sowas, so eine Intimität. Und die Plattenfirma hat gesagt, das bringen sie nicht raus, das wäre ja wie ein gesungenes Tagebuch. Und dann hat sie gedacht, was sind denn das für Arschlöcher?
Ich habe nachgedacht und ich glaube, dieses autobiografische Singen, was wir heute so völlig als normal ansehen, auch aus dem ganzen Gangster-Rap, die eigentlich ihre Biografie da öffentlich machen, ist natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gang und gäbe. Also Popmusiker sind Geschichtenerzähler bis zu dem Zeitpunkt. Viel. Vielleicht deutet sich ab und zu mal John Lennon, vielleicht mit Help oder It's My In My Life oder so. Aber Your Song, vielleicht oder Elton John. Aber bis dahin, 60er Jahre, sind es Storyteller, die meisten in den 70ern auch noch. Vielleicht Neil Young, Joni Mitchell als Ausnahmen. Da geht's
Mainstream
gab
es kaum.
Und in den 80ern ja auch kaum, wirklich. Dieses ich erzähle jetzt was ganz, ganz Persönliches und das bin ich. Ich interpretiere nicht irgendwas, ich spiele nicht eine Rolle. Bruce Springsteen ist hauptsächlich ein Geschichtenerzähler. Bis auf wenige Ausnahmen.
Paul McCartney auch mit seinen fiktiven Charakteren. Das fand ja John Lennon oft völlig absurd.
Ja.
Aber obwohl er dessen Bungalow Bill auch macht. Aber das war, glaube ich, fast eine Persiflage auf Paul McCartney. Ja.
Aber ich glaube, das ist noch relativ neu und vielleicht halt auch unangenehm für viele Menschen.
Ja, weil es muss ja
ungewöhnlich auf jeden Fall.
Es muss ja fast oberflächlich sein im Pop. Was mir immer bei Bab auffiel, der Wolfgang Niedecken, der singt ja auf von Drinnen und Russe zum Beispiel Enz für Carmen und eine Insel und so hieß seine erste Frau. Da denke ich, das ist ja unglaublich.
Ja, die Frage ist ja als Künstler sowieso, wie autobiografisch kann man eigentlich wirklich sein und wie ehrlich? Also eigentlich außer diesem Norweger kenne ich ja niemanden, der das, wo man sagt, so, das ist jetzt wirklich, der erzählt jetzt mal alles.
Welcher Norweger?
Ja, dieser Knausgard, der sein ganzes Leben, mit dem niemand mehr redet, weil er sie alle verbrennt hat.
Ach so, ja, das
über
ist ja wie
4000
bei,
Seiten praktisch alle, seine Frau, seine Eltern, alle, alles erzählt hat eigentlich.
So, Gerhard minutiert. Henschel, ja, habe ich ja alles gelesen.
Ja. Aber ansonsten muss ja eigentlich immer irgendeinen Filter einbauen, du kannst ja nie alles sagen. Also zumindest wüsste ich nicht, wer es wirklich macht.
Also Alanis Morissette hat das dann auch gemacht, ja. Und bis es fast schon genervt hat.
Ja, es ist dann auch immer ein bisschen heftig und extrem.
Und eben, nachdem die Beatles rum waren, war ja klar, die Beatles sind unerreichbar und dann wurde man halt sehr persönlich. John Lennon singt Oh Yoko und Paul McCartney singt The Lovely Linda und irgendwann bei Heather ging es dann schief. Und also wenn man das mit Namen macht, also ich singe ja auch, also meine Texte sind ja auch extrem persönlich, aber so verschlüsselt wie jetzt vielleicht Troy, der auch niemand gecheckt. Also wenn man weiß, um worum es geht, checkt man es. Aber ich würde jetzt auch nicht Namen oder so
einbauen. Ja, kannst du fast nicht machen. Also du,
und wenn dann verklausuliert oder so, also ich schreibe gerade an einem Lied rum, da verkleide ich jemanden, den es wirklich gibt. Dann mache ich halt so Joan of Arc und so. Und wenn man nicht weiß, um was es geht, dann hat man keinen Plan. Und wenn man es weiß, dann denkt man, ach du Scheiße. Aber ich finde diese, wie soll man jetzt, Unkenntlichmachung, das macht ja ein bisschen Lyrik aus.
Ja, schafft aber halt natürlich auch wieder eine Distanz.
Und ist so ja aber im Fall von Troy gut, dass du zum Beispiel nicht wusstest, dass die im Garten und so, sonst kann man es ja fast nicht ertragen.
Aber ich denke, halt genau dieses autobiografische Schreiben, was ja Morrissey, also würde ich jetzt aus den 80ern noch sagen, das ja auch hat, ist natürlich auch eine Identifikationsmöglichkeit. Und es sind halt, also ich weiß ja auch, meine Ex-Frau, die Ex, also wo ich sagen würde, Jeanette hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet im weitesten Sinn oder ihr durch ihre Jugend geholfen, die dann interessanterweise wahrscheinlich diesen Troy-Text sogar so verstanden hat, wie er wirklich gemeint war, weil kann man sagen, dass es halt ein paar Künstler gibt, die einem mehr als andere halt wirklich helfen durch diese schwierige Zeit und das war in der schwierige Zeit der Adoleszenz in den 80ern und da würde ich sagen, waren Jeanette und die Smiths wahrscheinlich ganz, ganz, ganz weit vorne, die gequälten Seelen zu verstehen und dafür zu sorgen, dass man sich weniger allein fühlt.
Ja, auf jeden Fall.
Und weniger entfremdet
ich
von seiner Umwelt.
Ich bin ja Riesenfan von beiden. Nur bei Smiths ist so, wenn Morrissey, ich meine, im Rückblick kann man es jetzt auch wieder als Egozentrik beschreiben oder empfinden, wenn er später auf seinem Soloalbum singt, No One Has Ever Given Me Anything. Da kann man sich dann das übers Bett nageln, aber im Fall von Morrissey denkt man, warum singt er sowas? Weil er hat extrem viel gekriegt von anderen, aber man nimmt es dann so irgendwie für sich und der Satz passt zu mir, ob es stimmt oder nicht, man fühlt sich damit wohl. Und bei Sinead finde ich es so, dass man sich eher um sie dann kümmert, wenn man jetzt nicht auch extreme Lebensumstände hat, also wenn sie in Last Day of Our Acquaintance singt, dass sie jetzt halt ihren Ex-Partner beim Scheidungsrichter trifft und so, da kann man sich ja nicht selber vielleicht damit identifizieren, sondern man ist voll in ihrem Leben drin und hat dann eher Empathie und Mitgefühl mit ihr, finde ich. Hm. Und bei Smiths bezieht man es auf sich und suhlt sich dann drin.
Ja. Aber ich glaube, gerade jetzt, wenn ich jetzt so, also gerade dieses, ich überlebe das und ich, I rise and I learn and I return and I survive, das ist schon, kann schon helfen.
Ja, ja.
Und das ist schon in dieser Musik extrem stark drin. Und dann eben auch dieser Plan, wirklich Popstar zu werden, den sie ja, ich nehme mal an, der ist relativ autobiografisch vom 2000er Album, Faith and Courage heißt es, mhm. Daddy, I'm Fine, das mir immer gut gefallen hat, wo sie ja praktisch ihre Biografie singt und eindeutig singt, born in Dublin down, we're not much going down, for girls whose only hope was not to find a man who could piss in a pot, so I early heard my first guitar and I knew I wanted to be a big star, told my poor worried father I ain't gonna go to school no more, cause see, I want to look good and I want to look good with my hair slicked back and my black leather boots und so weiter. Und das scheint der Plan gewesen zu sein, dann wirklich so. Musik als Ausweg und vielleicht sogar Ruhm dann als Heilung.
Ja, das war ja irgendwie ambivalent, das Ganze. Mhm. Und die Gitarrenlehrerin in diesem Nonnenheim, die war praktisch ihr Anker und sie singt dann an der Hochzeit von der, und das ist in der Doku, da sieht man die Hochzeit und hört im Hintergrund, wie sie in der Kirche singt, das ist unglaublich. Und auf jeden Fall die Intensität ihrer Musik wird nach ihrer Selbstzerstörung oder der Karriere, finde ich, noch intensiver, aber da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, das, was nach Saturday Night Live passiert ist in Amerika, hat sie so in dem Maße nicht erwartet bei diesem Bob Dylan Tribute-Konzert.
Ja, können wir da mal noch drüber sprechen?
Ja, also sie wird interviewt vor dem Tribute-Konzert und sie hat gesagt, sie möchte, es wäre nicht der Zeitpunkt, über die Aktion bei Saturday Night Live zu sprechen und dann, ob sie es denn bereut. Und dann sagt sie, nee. Und dann geht sie auf die Bühne und soll eigentlich mit der Band I Believe in You singen. Und dann wird sie, also Kris Kristofferson sagt sie an, und damit beginnt auch die Doku. Jetzt kommt eine Künstlerin von größter Integrität und so, was er sagt, und Stärke. Und dann kommt sie auf die Bühne und die Hälfte des Publikums buht in Madison Square Garden. Buht sie aus und sie steht da und guckt vor sich hin und man merkt, in ihrem Kopf geht es ganz viel ab.
Ja, ich habe es mir gestern auch nochmal angeguckt. Also sie kommt lächelnd auf die Bühne. Und man hat das Gefühl, es ist so eine Rüstung, dieses Lächeln, aber sie wirkt nicht so, als wäre sie darauf vorbereitet, was da passiert.
Ja, ja.
Und dieses Lächeln erstirbt jetzt so. Man guckt ihr wirklich eine Minute lang zu, wie ihr Gesicht sich verändert. Das ist total faszinierend und die hören halt nicht auf zu buhen.
Ja.
Und irgendwann beginnt der Gitarrist zu spielen und dem bedeutet sie dann gestisch, dass er aufhören soll, und dann steht sie da. Und steht. Und es geht 3 Minuten.
Ja, das ist so intensiv eigentlich wie viele ihrer Lieder.
Ja.
Und
dann kommt Kristofferson auf die Bühne und nimmt sie so ein bisschen in den Arm und flüstert ihr was ins Ohr.
Ja, und der Satz heißt, don't let the bastards get you down.
Okay.
Das Lied kommt auch noch in Acrobat von U2 vor, vom Achtung Baby Album. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Mhm. Zu U2 hat es auch ein ganz spezielles Verhältnis. Jedenfalls, don't let the bastards get you down. Und sie sagt, I won't. Mhm. Und dann schreit sie nochmal.
Ja, und dann beginnt der Pianist und dann will die Band wieder anfangen Und dann macht sie aber in aller Deutlichkeit, dann macht sie dieses Halt, diese Halsbewegung, dieses Kill it irgendwie und macht wirklich mit den Händen noch ein paar Mal ganz ausladend irgendwie, hör auf, ja, bis er endlich aufhört. Und dann skandiert sie dieses, das Warm.
Ja, und sie schreit, also das ist ja das Faszinierende an ihr, diese, das Zärtliche und das Wütende. Und dann schreit sie dieses Lied rein und die Stimme kippt fast und dann, als sie fertig ist, macht sie ein extrem trotziges Gesicht. Das gibt es dann auch als eingefrorenes Bild in der Doku. Wahnsinn, dieser Gesichtsausdruck. Und dann läuft sie von der Bühne, aber sie fällt dann fast in sich zusammen. Dann kommt Kris Kristofferson und nimmt sie in den Arm. Und er schreibt dann später ein Lied, Sister She Need, über sie. Und ich bin ein riesen Fan von Kris Kristofferson für diese Aktion. Und er schreibt dann das Lied Sister She Need für sie, wo er auch singt, You are crazy und sonst irgendwas, aber dass die Welt sie halt nicht versteht. Und es gibt dann, ich glaube, 2010, als sie völlig anders aussieht, also sie hat extrem wahrscheinlich durch Medikamente zugenommen, hat eine Brille auf, hat längeres Haar, man denkt, wer ist das? Und da singen sie gemeinsam ein Lied, das heißt Help Me Make It Through the Night. Ich glaube, ein Lied von Kris Kristofferson und ein Duett, also sie beide. Also es war dann eine lebenslange Freundschaft.
Ja. Und wenn man sich das anschaut, also Willi Winkler schreibt in dem Nachruf, wem das nicht berührt, der ist kein Mensch, diese Aufnahme. Und man sieht wirklich, dass diese zwei eine ganz besondere Beziehung haben zueinander. Also ich habe selten einen Auftritt gesehen von zwei Leuten, wo ich das Gefühl habe, die lieben sich fast. Das ist eine ganz intime, wie die sich angucken, also vor allem sie ihn auch, wenn er singt, dann ist echt berührend. Ich weiß nicht, ist es im italienischen Fernsehen? Also es ist irgendeine Fernsehshow mit Publikum.
Ja.
Und die stehen wirklich, sie stehen ganz eng beieinander. Und ich habe gestern Abend noch, gibt es eine Aufnahme aus Chile von 1990 von Peter Gabriel, Don't Give Up, wo sie mit ihm das Duett singt. Und die stehen so seltsam nebeneinander, als hätten sie überhaupt nichts miteinander zu tun.
Peter Gabriel
guckt sie gar nicht an.
Da gab es ja eine Affäre.
Ja, es gab es. Sie schreibt ja auch mal To the Angel, Peter Gabriel und so irgendwo. Aber das wirkt ganz seltsam. Und dieser Kontrast war echt krass, wie die da auf der Bühne nebeneinander stehen.
Ja.
Und dann aber das mit Kris Kristofferson. Und noch dazu zu diesem Bob Dylan Tribute auf in der die YouTube Kommentare, die aktuellen, haben mich irgendwie auch noch, als ich das gestern Abend angeguckt habe, da gibt es wirklich ein paar tolle Sachen. Also einer schreibt, to all those who booed and whistled, how does it feel now to know she was correct?
Ja, genau.
Also das ist auch nochmal dieses Ding, wo die Amerikaner, glaube ich, überhaupt nicht wussten, was sie überhaupt will. Ja, für die war das ja damals noch unvorstellbar. Und wenn man Filme wie Spotlight oder so anschaut, wie mühselig diese Journalisten der Washington Post oder der New York Times das wirklich ans Licht gebracht haben und diese mit diesen Leuten endlich mal geredet haben und diese Dimension dieses Vertuschens und auch durch die katholische Kirche ans Licht gebracht haben unter größten persönlichen Opfern auch, dann muss man sagen, da war sie halt ihrer Zeit voraus. Die Amerikaner waren, glaube ich, überfordert damit. Frank Sinatra hat ja noch irgendwie If She Was a Man, I Want to Would Kick Her Ass und so weiter. Madonna hat sie auch noch geäußert. Die wussten, glaube ich, nicht, wovon die Rede ist und was sie will. Und ein anderer schreibt noch, The irony that she thought she was playing to a 60s generation of love and peace, protest-friendly Dylan fans and got booed instead. I suppose it's easier coming from a man, but should a woman speak out, she's vilified. Shame on them. She had more dignity and courage in a small frame than all those people combined.
Ja, und sie war, glaube ich, auch enttäuscht, dass Bob Dylan nicht rauskam. Sie war ja großer Dylan-Fan, was ja viele sind. Ich habe irgendwie keinen Zugang bis jetzt. Habe ihn nicht gebraucht für das, was ich jetzt mache. Ja. Und sie war da, glaube ich, enttäuscht. Und es gibt zum 70. Geburtstag einen ellenlangen Brief von ihr, also die Anrede Hi Zimmy oder sowas, weil er Zimmerman heißt, und da schreibt sie auch nochmal über diesen Auftritt und schreibt, das Schlimmste war ihre Garderobe, was hat sie gedacht, dass sie jetzt sich so kleidet, Weil wenn man es vergleicht mit dem, wie es vorher immer aufgetreten ist, denkt man, hä? Sehr feminin und brav und so. Aber ich finde, das macht es irgendwie noch schlimmer.
Ja, aber Dylan, das passt natürlich zu ihm, weil er einfach sich nie äußert konkret und einfach immer bedeckt hält.
Ja,
deswegen, dafür vor allem, dass er so ein Sprachrohr oder Voice of a Generation oder so sein soll.
Ich finde es eigentlich schwach. Und ja, dann schwach. Diese Zerstörung von Platten ist ja in den USA seit John Lennons Äußerung zu Jesus und Religion, glaube ich, ein Reflex. Und dann sieht man wieder die berühmten Planierraupen. Bei Cat Stevens war es so, wobei ich es dort noch eher verstehe, als bei John Lennon und bei Sinead und Radiostationen, die dann sagen, hier wird kein Sinead O'Connor gespielt.
Ja. Und NBC hat sie ja dann auch boykottiert, glaube ich, Lifelong Ban. Und einer schreibt hier noch, oder eine, I can't believe people side with child sex abusers than someone who is fighting for innocent children. So kann man es natürlich im Nachhinein alles sehen und das stimmt natürlich alles. Damals waren, glaube ich, ja, die Amerikaner halt noch nicht so weit.
Ja, und auch Leute, die man eigentlich gut findet. Ich weiß nicht, ob es Joe Pesci ist. Irgendjemand sagt das dann in einer Fernsehshow, wenn es in meiner Show passiert wäre und so. Ja. Im Nachhinein denkt man dann, mein Gott, was denken die jetzt?
Ja, alles wahre Katholiken halt, die das natürlich
nicht. Ja, aber gerade deshalb muss man ja eigentlich schauen, dass der Stall sauber bleibt. Aber das war er wahrscheinlich noch nie. Ja. Und danach war sie trotzig, würde ich sagen, weil sie weiß, dass sie das Richtige gemacht hat. Vielleicht hat sie auch mal gedacht, war das richtig, es so in der Show zu machen und so extrem. Aber ich glaube, sie sagte dann trotzdem, es war das Beste, was sie je gemacht hat. Weil es war authentisch, es war ehrlich, es war kein Karriere-Move, sondern im Gegenteil. Und dann war halt erstmal fertig. Und die Reaktion auf ihre, also das hat ja ganz viel mit Trotz zu tun, was sie macht, ist die Reaktion auf ihr Millionenalbum, I Do Not Want What I Haven't Got, war ja nicht, wie es jetzt viele erwartet hätten, jetzt einen Teil 2 nachzuschieben, sondern sie macht dann eine Orchesterplatte mit Liedern, die sie wahrscheinlich, also sie sagt dann, ich glaube im Booklet, Lieder, die sie in ihrer Kindheit gesungen hat und so aus dem American Songbook und so und sogar Don't Cry For Me Argentina und Gloomy Sunday, finde ich ganz super. Und das war natürlich sich rausziehen, indem man eine Orchesterplatte macht mit Standards.
Aber heißt natürlich, sie hat da schon auch Möglichkeiten gehabt, sowas muss man so auch finanzieren können, irgendwie so eine Orchesterplatte, das geht natürlich nur ab einem bestimmten,
klar.
Ab einem bestimmten Erfolg und eine Plattenfirma, die dann da das finanziert oder vorstreckt. Also da war sie auf jeden Fall noch groß genug dafür. Aber ist nachvollziehbar, wie du es beschreibst, dass sie sich da rauszieht und dass sie einfach auch keine eigenen Texte dann schreibt, und sondern was ganz anderes da erstmal macht.
Ja, und dann kam halt das mit Saturday Night Live und Bob Dylan
Tribute. Ja, das war danach
dann? Ja, das war danach. Okay. Weil eigentlich sollte dieser Saturday Night Live Auftritt, glaube ich, das Album bewerben.
Ah, also. Okay.
Und dann kommt das Album.
Vielleicht wollen wir gerade noch die ersten zwei, weil ich finde, die ersten zwei eben habe ich ja gerade schon stehen so für sich, und dann kommt irgendwie eine Zäsur durch dieses Big Band Album und danach, finde ich, geht es anders weiter. Wobei sich es vielleicht auf dem zweiten Album schon andeutet, wie es weitergeht. Also vielleicht das erste Album nochmal ganz kurz, das ich mit Abstand am stärksten finde von allen. Ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, ich habe es auf der Fahrt hierher nochmal gehört. Also das erste Lied, Jackie, wenn das die erste Begegnung ist, so eine Stimme gab es halt noch nicht, finde ich, bis dahin. Und was sie da macht, ist, sie singt fast mit verschiedenen Stimmen, hat man das Gefühl. Das sind verschiedene Personen, verschiedene Emotionen. Das ändert sich teilweise taktweise. Das geht von diese in den tiefen Lagen mit so einer ganz kraftvollen Aggression, fast ein bisschen was Dämonisches teilweise. Und dann geht es ja bis ins Hohe, so was Liebliches kann sie ja auch. Und aber auch oben schreien dann. Und dann hat immer auch wieder dieses Kippen in die Kopfstimme. Aber ich finde Jackie von Gesang neben Troy fast eher und viel so different vom zweiten Album, glaube ich, so die drei stärksten Gesangsleistungen.
Irgendwie
einfach was sie da macht, finde ich unglaublich.
Und das als Opener, und vor allem, das ist ja nur verzerrte E-Gitarre.
Ja.
Kein Schlagzeug, nix. Und Es ist unglaublich.
Ja. Und dann hat sie zwei Songs, die gar nicht so richtig passen, finde ich, nämlich Mandinka und I Want Your Hands on Me, die eigentlich Pop sind. Also Mandinka eher so Indie-Rock eigentlich, aber sehr eingängig,
ja,
sehr schmissig fast schon,
ja,
und fast ein bisschen seicht im Gegensatz zu den anderen Sachen, was natürlich nicht stimmt, aber sie wirken weniger intensiv.
Ja, weil die Musik halt auch laut ist und sie schreit, sie macht eigentlich fast dasselbe wie ein Jackie, nur dass es halt nicht eingebettet ist in nur verzerrte Ekel. Es ist nicht so intim.
Aber dann I Want Your Hands on Me ist garantiert die Entscheidung der Plattenfirma,
fand ich noch
die
nie
erste richtig, Single ist.
Fand ich noch nie ja, richtig
es ist, gut. Nee, ist so nicht, das passt auch gar nicht rein und ich habe das Gefühl, das ist Konzession an ein großes Label oder
möglich,
so.
Möglich, ja.
Und dann eben diese Folk, der ja auch eine immer größere Rolle später dann spielt, ja, deutet sich an da in den Sechsel-Achtel-Takt, finde ich, von Just Like You Said It Would Be. Und dann gibt's aber was, und das gefällt mir gar nicht, und das wird aber leider später immer mehr, nämlich so relativ a cappella oder über monotone, teilweise nur so ein Ton sich ziehende Drones oder nur eine Harmonie und darüber singt sie dann in relativ gleichförmiger Stimmung und das wäre das Never Get Old, was mein das Lied ist, was mir am wenigsten gefällt und was aber eine Art ist, die später immer öfter
kommt
bei ihr.
Ja, ich finde es gar nicht so schlecht, aber ja, es gibt Dinge, die ich auch später ein bisschen vermisse. Bei dem Album singt oder spricht noch Enya mit, die ja später dann Superstar wird mit eigentlich einem Sound und einem Lied. Und die spricht irgendwo was Gälisches, glaube ich. Interessant finde ich noch, dass das Cover in USA verändert wurde, weil es für den amerikanischen Markt zu aggressiv war. Und da sieht man sie dann nicht mit aufgerissenem Mund, sondern irgendwie zwar auch Glatze und so, aber unverfänglich, sage ich jetzt mal. Also mit den Amis muss man immer irgendwie umgehen. Ich finde es furchtbar.
Ja, das ist echt seltsam. Aber tolles Cover passt, finde ich, extrem gut zu der Musik. Eben weiß und nicht düster, schwarz, aber aggressiv, aber trotzdem hübsch und schön und zerbrechlich.
Und das ja, wobei halt hübsch und schön, wenn man dann die Covers vom Booklet anschaut, denkt man, sie hätte sich auf ihre unglaublichen Augen verlassen können, weil bei dem Bild wird nicht klar, wie schön sie eigentlich
ist. Nee, das nicht, aber das wird, ja, vielleicht weiß man es dann eben auch durch die anderen Bilder. Aber diese Zerbrechlichkeit wird auch nochmal deutlich bei diesem Bob Dylan-Ding, was hier halt so klein und schmal dasteht.
Ja, ja.
Und aber so stark gleichzeitig.
Ja, also das ist ja das Faszinierende an ihr. Und das Foto ist übrigens von Kate Garner, von Hazy von Tazy. Mhm. Die ist ja inzwischen oder schon lange erfolgreiche Fotografin, wirklich super. Mhm. Und die hat dann hinterher, als der Covershoot rum war, noch viele andere Fotos gemacht, die einfach toll sind. Hm.
Und dann kommt das zweite Album, das Hit-Album. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, eigentlich ungewöhnlich, wenn man sich die Songs oder das Album mal wirklich anhört. Neben Nothing Compares to You dann eben so ein bisschen rockige Sachen wie The Emperor's New Clothes.
Ja, und Jump in the River, aber ansonsten wird hier überhaupt nicht gerockt.
Und dann der Rest ist so relativ introvertiertes Singen zur Akustikgitarre, würde ich das mal nennen.
Ja, außer Stretched on Your Grave, wo es eigentlich nur zu einem...
Ja, das ist auch wieder dieses Monotone, was mir nie gefallen hat.
Ja, ich fand's gut.
Ich glaub's, ja. Also mir ist kompositorisch zu langweilig und die Stimmung spricht mich nicht an. Also es ist nur Atmo. Und dann auch diese, was mich da immer gestört hat, sind diese 90er Drum Loops dann so. Da habe ich immer so meine Probleme damit.
Ja, ich fand es immer gut und meine Frau hat es gecovert, da waren wir noch gar. Doch, ich glaube, wir waren zusammen am Abi-Streich und das Lied hat ja eigentlich keiner gekannt, außer man das Album gehabt und dann haben die Stretched on Your Grave vorm Gymnasium gespielt. Fand ich cool.
Aber dass diese introvertierte und seltsame Platte so ein großer Hit war, zeigt nochmal die Wucht und die Macht von MTV zu der Zeit. Eine Hitsingle hieß zu dieser Zeit ein paar Millionen verkaufte Alben.
Ja, aber das liegt ja auch ein bisschen am Publikum. Ich erinnere mich an The Cure mit Friday I'm in Love und dann kaufen die Leute die LP und dann kommt gleich mal das erste Lied, 6 Minuten und es geht um eine Erfahrung mit Vollsuff und mit anderer Erfahrung mit The Cure halt und das letzte Lied noch. Und die haben dann gedacht, ja, Single ist ja ganz gut und noch drei andere, aber der Rest. Und so ist halt oft, die Leute rennen dann hin und denken, sie kriegen jetzt 10-mal Nothing Compares to You. Hm. Und dann geht es halt los mit Feel So Different.
Dass ich mein absolutes Lieblingslied auf der Platte, finde ich Wahnsinn. Vom Arrangement, diese Streicher und diese Spannung, die das Lied aufbaut.
Ja, wobei da auch nicht viel so, nee, subtil
aber,
passiert.
Aber also. Atmo und gerade diese Streicherarrangements sind so toll.
Ja.
Und dann dauert es wirklich 2,5-3 Minuten, bis es sich dann auflöst in diesem wunderschönen Mittelteil, wo sie da vorsingt. Was singt sie da?
The Whole Time.
The Whole Time. Und die Streicher spielen das dann nach. Das ist ja Wahnsinn, das Lied.
Ja.
Also das finde ich echt ein Hammer. Und auch textlich auch wieder, dachte ich eigentlich, Feel So Different, ist so wieder dieses Identifikationsding für die ganzen Jugendlichen oder Menschen, die sagen so, ja, Popmusik hilft mir irgendwie zum Überleben, weil ich im Alltag eigentlich mich immer wie so ein Alien fühle. Diese tolle Funktion von Kunst ja insgesamt, dass man sich weniger allein fühlt. Aber wenn man den Text liest, scheint es jetzt nach dem, was ich jetzt alles weiß und auch gehört habe, könnte es auch wieder um ihre Mutter gehen, wo sie dann singt, I should have hatred for you, but I do not have any, and I've always loved you, and you've taught me plenty the whole time. Und dieses Feel So Different wäre dann eher wieder dieses, ich müsste jetzt eigentlich kaputt gehen, aber eigentlich fühle ich mich stark und gut, ist auch wieder dieses trotzige Überleben.
Ja, das ist durchaus, oder man kann es natürlich auch so sehen, sie fühlt sich wie ein Alien unter anderen Leuten.
Ja, das dachte ich eben, aber ich glaube, wenn man den Text liest.
Klar, das ist mit Sicherheit, spielt es eine Rolle.
I said I don't want anymore because of bad experience, but now I feel so different.
Ja, klar. Gut. Dieses Sinead Hassan wurde noch verstärkt durch ihren Auftritt bei Roger Waters' The Wall-Aufführung in Berlin. Ich habe gerade die Ute Lemper-Biografie gelesen, übrigens sehr zu empfehlen. Auch eine Künstlerin, die in Deutschland gar nicht mal durch eine schlimme Aktion, sondern durch die Anmaßung, glaube ich, dass sie Marlene Dietrich oder so, dass sie da, glaube ich, einen Abend gemacht hat, der von der Presse zerrissen wurde und dem unerträglichen Helmut Karasek, der hat auch ganz schlimme Sachen über sie geschrieben. Mm. Und dann war sie in Deutschland irgendwie, nachdem sie extrem präsent war im Fernsehen, plötzlich abgeschrieben und fast die Unperson. Und im Ausland, überall, wo man hingeht, ja, Superstar und so. Und in Deutschland, also ganz schwierig.
Ja, ich finde, Deutschland hat eh ein Problem mit seinen Stars so ein bisschen. Ich weiß
ja
nicht, die anderen Nationen sind, glaube ich, stolzer insgesamt auf die eigenen großen Stars.
Ja, also wenn man darüber was erfahren möchte, empfehle ich die Ute Lemper-Biografie. Und ich komme deshalb auf sie, weil sie auch dabei war beim Roger Waters The Wall und hat was Ähnliches erlebt wie Sinead, nur hat sie anders drauf reagiert. Es gab nämlich einen Stromausfall während dieses Riesen-Events, wie man heute sagt. Und es wurden schon bei den Proben Aufnahmen gemacht. Sinead singt Mother.
Natürlich.
Sie singt super. Und dann bei der Aufführung, die auch gefilmt wurde, war Stromausfall und man konnte das dann nicht verwenden für die DVD und so. Und Ute Lemper hat ihren Auftritt nochmal gemacht und die beschreibt in ihrem Buch, wie sie in einem sinnlos schweren Kostüm irgendwie eine Tribüne hoch oder ein Gerüst hochklettern musste und wäre fast von einem Stahlseil erschlagen worden. Also die hätte auch Grund gehabt zu sagen, hey, leckt mich alle. Die hat es durchgezogen, sehr professionell und hat dann hinterher das nochmal gesungen, weil bei ihr auch Stromausfall war. Sie beschreibt es sehr eindrucksvoll in ihrer Biografie. Und Sinead wurde gebeten, das nochmal zu machen. Da gibt es ein ganz furchtbares YouTube-Filmchen, wo Roger Waters sagt, ja, sie hat sich wahrscheinlich zu gut gefühlt oder war zu jung. Jedenfalls hat sie sich geweigert, das nochmal zu machen. Und die Überschrift auf YouTube heißt Roger Waters and fucking Sinead O'Connor. Und für die Verkaufs-DVD wurde dann die Probe reingeschnippelt, wo sie wirklich wunderbar singt. Aber sie hatte, glaube ich, keine Lust, Playback oder irgendwie zu mimen, wie ist halt zu mime. Ich weiß nicht genau, was der Grund war, jedenfalls hatte sie keine Lust, das nochmal zu machen. Und Roger Waters hat sie daraufhin gehasst. Und ich weiß noch, als ich vor kurzem diese The Wall-Aufnahme angehört habe, weiß ich noch, das muss ja furchtbar gewesen sein. Sie hat bestimmt total falsch gesungen. Und dann habe ich gemerkt, hey, sie singt ja super, es muss was anderes gewesen sein. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt und dann gemerkt, aha, das war also was anderes. Und dann dieser Hass ging dann halt gerade weiter.
Hm. Ja. Seltsam.
Ja.
Ja, dann kommt das Big Band Album. Ja. Gibt es da noch Gloomy Sunday? Ist so für mich das einzige. Aber da finde ich, glaube ich, sogar die Heather Nova Version noch besser.
Also, ich finde das Album super. Hm. Und es gibt da noch Outtakes 2. Ich weiß nicht, ist The Man I Love oder irgendeins, wo ich das mir sogar mit der Lehrerband schöner gespielt habe. Das ich ganz toll finde, das habe ich auch in meine Playlist rein gemacht, weil ich es super finde. Und ich mag die Platte total.
Mir sagt sie gar nichts. Ja. Aber ich habe mit diesem Big Band Sound Schwierigkeiten. Ich habe es auch immer mal mit Brian Ferry wieder versucht, der auch so Big Band Platten, aber eher in so einem 20er Jahre Jazz-Stil. So. Das funktioniert noch einen Tick besser, aber ich tue mich schwer
mit diesem Big Band. Ich finde es ganz toll.
Ja. Also es ist halt überhaupt nicht mehr die Shinhead irgendwie, die man von den ersten zwei Alben.
Das ist naja, vom Gesang anderes. Her schon, aber man merkt, es sind jetzt nicht ihre Texte. Ja. Wenn man aber dann weiß, warum sie jetzt die Lieder aussucht, wird es ja schon wieder ein bisschen authentischer. Ich mag's und ich finde bei The Divine Comedy, wenn es Big Band mäßig ist, zum Teil super. Da reicht mir manchmal, wenn ein Lied total bombastisch ist und dann schleichen sich zwei Streicher noch ins Outro. Das gibt es auch bei Depeche Mode, bei One Caress, glaube ich, vom Faith and Devotion Album. Ja, ist natürlich Geschmackssache, aber schön finde ich, dass zum Beispiel ein Lehrerkollege von mir, Musiklehrer, jetzt zu mir gesagt hat, ob wir nicht einen Divine Comedy Big Band Abend machen. Mhm. Und wenn wir es durchziehen, finde ich es super. Und ich mag die Platte Am I Not Your Girl total. Mhm. Und auf dem Cover sieht sie extrem schön erotisch aus und trotz Glatze ist sie ist unfassbar. Und die, also hier in meinem Proberaum hängt ja eine Uhr mit Audrey Hepburn und wenn man sich die Haare wegdenkt, ist Sinéad O'Connor. Und das haben manche im Internet schon bemerkt und haben dann das halbe Gesicht von Audrey Hepburn mit dem halben Gesicht von Sinéad gepaart und es ist unglaublich. Und dass da nicht mehr Fotosessions oder so, einfach um das aufzuzeigen, das muss ja nicht mal sein, dass man sagt, ja, es ist jetzt der Wiedergänger oder sonst was, einfach nur aus Spaß, finde ich schade, weil ich finde es unfassbar, diese Ähnlichkeit, die gibt es eigentlich
nicht. Zu der Zeit spielt sie auch mal in einem Film noch mit, gell?
Ist
der The Butcher Boy?
Oder so? Auch, da spielt sie, glaube ich, Maria.
Ja, den habe ich gesehen damals. Wie hieß der Regisseur? Neil Danny. Jordan, glaube ich, oder?
Kann sein.
Ja.
Oder Danny Boyle, ich weiß nicht mehr.
Nee, ist, glaube ich, dieser Ire, der da...
Ja, und sie spielt vor einem Film, das wusste ich auch nicht, sogar mit Haaren, da spielt sie eine 15-Jährige, die schwanger wird. Und das war auch ein Riesenthema und da gab es dann auch hinterher Demos, wo sie auch Sprachrohr war für die Selbstbestimmung der Frau, was in Irland völlig abartig war eigentlich. Auch sehr eindrucksvolle Bilder. Und da spielt sie mit, und das muss ich mir besorgen. Sie da an mit Haaren, unfassbar. Und das kommt ja immer mal wieder vor, dass sie Haare hat. Ich habe sie 1997 zweimal gesehen. Einmal beim Stimmenfestival in Lörrach. Und dann ging ich in Urlaub in die Bretagne. Zwei Wochen später, und wer spielt dort auf dem keltischen Festival? Sie. Und ich bin natürlich wieder hin. Es war natürlich genau das gleiche Programm nach dem Gospel Oak Album oder EP. Und zwar beides mal toll. Und sie hatte so halblanges Haar. Und ich weiß noch, wie meine Frau zu mir sagt, ist die süß. Weil nach jedem Lied hat sie so einen Knicks gemacht, so thank you. Da sind wir jetzt, wenn ich darf, bei dem Album, das dann kam, nach all diesem Wirbel. Mm. Das heißt Universal Mother und es ist das Album, das mich am meisten berührt. Ich weiß noch, als rauskam, habe ich gedacht, so was Radikales hat kaum noch jemand auf den Markt geschmissen, weil es sind A Cappella-Lieder drauf, als würde sie gern ihren, oder wahrscheinlich war es so, ihren Sohn in den Schlaf singen.
Ist das John? Heißt der John? Oder ist
der da heißt nicht John, John I Love weil You. John I Love You, da gibt es ja viele Johns in ihrem Leben und ihr erster Mann, also der Vater von Jake, ihrem ersten Sohn, heißt ja John. Mhm. Und in ihrer Biografie steht, als er geschockt war auf die Nachricht, dass sie schwanger ist, konnte sie keinen Sex mehr mit ihm haben. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil die Bilder, die man sieht mit ihr und ihrem Mann und dem Kind, die sehen extrem glücklich aus. Und man weiß ja, Fassade kann man für Fotos aufrechterhalten. Mhm. Es kam zur Scheidung 91 und wahrscheinlich ist der Last Day of Our Acquaintance darüber, aber sie hat lebenslang mit ihm Musik gemacht, das war ja der Schlagzeuger. Und ob John I Love You von ihm handelt, ich weiß es nicht. Da gab es noch andere Johns. Ich weiß nur, dass The Perfect Indian von Daniel Day-Lewis handelt, der den letzten Mohikaner gespielt hat. Perfect Indian finde ich auch ein super Lied. Es gibt ein Lied drauf, das heißt Scorn Not His Simplicity. Da geht es um ein behindertes Kind und das Lied macht mich fertig. Wir singen das, also meine Frau und ich, öfters, wenn wir zu zweit auftreten. Und ich habe immer gedacht, das ist von ihr, aber es ist von einem Mann namens Paul Coulter. Der hat es für seinen Sohn komponiert, oder Tochter jedenfalls, für ein behindertes Kind. Und sie hat es dann in einer unfassbaren Version auf diesem Album. Und eine Single drauf, die heißt Fire on Babylon. Und die ist extrem stark und hat mit dem Lied Famine eigentlich als einziges Lied Schlagzeug und volles Bandprogramm. Und man merkt, dass sie Irland vergleicht mit einem misshandelten Kind. Also das wird immer mehr zum Symbol. Und in Famine beschreibt sie praktisch, dass diese 1847er Hungersnot auf das Konto der Engländer geht, die den Iren untersagt hat, was anderes zu essen als Kartoffeln. Und dann ist ja die Ernte verreckt und dann gab es ja diese riese Auswanderungswelle aufgrund der Hungersnot. Mhm. Und das ist so ein Rap-Text, Famine. Und sie sagt, dass die Geschichtsbücher das vergessen, dass das eigentlich keine Hungersnot war, sondern eine von den Engländern initiierte Not war. Ein extrem starkes Lied. Ja. Und außer dem Lied und Fire on Babylon, das ich auch extrem stark finde, und auch das Video dazu, ist die Platte so intim, dass es wirklich wehtut.
Also vielleicht kurz zu dieser irischen Geschichte, die sich ja auch oder die sicher ja so auch ein Teil ihrer Biografie ist, als es halt auch wieder nochmal so ein Aspekt ist, der für Damage sorgen kann, und es wird ja in Famine irgendwie ganz deutlich, dass sie wirklich sagt, dass diese Art von Trauma einfach auch eine Nation traumatisiert, und zwar über lange, lange Zeit. Also das ist ihre Botschaft in diesem Text.
Post-Traumatic Stress Disorder.
An irgendeiner Stelle, dass Psychologen also wissen, dass du nicht mehr als 10% einer Nation dürfen nicht getötet werden eigentlich, sonst wird das Permanent Damage, Psychological Damage nach sich führen. Und es waren deutlich mehr. Und dann ist ja dieses Mantra, ist immer dieses Beatles-Zitat, all the lonely people, where do they all come from and where do they all belong? Und da haben wir ja jetzt neben ihrem persönlichen Abuse eben auch nochmal fast so dieses Nationaltrauma.
Ja, es vermischt sich extrem.
Und zwar jetzt ja doppelt, einmal was die katholische Kirche einerseits angeht und dann eben was die Rolle der Engländer in dieser Kolonie Irland angeht. Und dann hat sie sich ja an irgendeiner Stelle später auch mal positiv gegenüber der IRA geäußert, hat es dann aber später nochmal zurückgenommen.
Sie hat gesagt, und das war auch alles in der Zeit, wo das mit Saturday Night Live und so war, sie hat gesagt, sie versteht oder unterstützt die Ziele der IRA. Und natürlich, wenn man auch den Film Michael Collins sieht, mit Liam Neeson als als Michael Collins und Alan Rickman als der Valera, der irische Präsident, dann weiß man auch, wie das alles lief und wie schlimm das alles war. Und da singt sie natürlich auch auf dem Soundtrack He Moved Through the Fair. Das ist auch so ein A Cappella-Lied, das mich extrem berührt. Das kommen wir aber später noch drauf, weil das auf dem Nachfolgealbum bzw. auf dem Nachfolge-EP drauf ist. Das hat sie auch mal mit Simple Minds gesungen und so, aber es gibt keine Version, die an ihre ranreicht.
Ja, es ist, wenn man sich beschäftigt mit der Geschichte von unterdrückten Völkern oder Bevölkerungsteilen, dann gibt es halt immer irgendwie die eine Frage, geht man friedlich vor oder ist Gewalt halt auch eine Lösung? Und dann
ja.
Und Gewalt kann dich halt zum Terroristen machen. Nelson Mandela war auch als Terrorist inhaftiert. Und also Sympathie für die Anliegen der IRA zu formulieren, ist mal vollkommen nachvollziehbar, wenn man sich mit der Geschichte Irlands beschäftigt.
Ja.
Nur wenn man sowieso schon Persona non grata ist und die Leute auch keine Ahnung von Geschichte haben und
ja.
das halt reduzieren auf IRA sind Terroristen, dann wird es natürlich schwierig.
Ja,
aber sie hat sich ja später nochmal distanziert, glaube ich.
Ja, man muss, also da muss man extrem aufpassen und das differenziert formulieren. Mhm. Und das ist eigentlich wie in Palästina, was
ja, Troubles das ist das Gleiche, kannst betrifft. Überall hingehen und das sind immer die gleichen Mechanismen.
Ja, die Parallele zu Israel-Palästina, ich finde, die sind echt extrem, nur dass es dort halt zum Beispiel in einer Stadt wie Belfast sich halt auf einem ganz kleinen Raum abspielt. Auf der Platte ist eine Coverversion von Nirvana, nämlich All Apologies. Da gibt es einen unglaublichen Clip auf YouTube. Ich glaube, für die Shownotes sammle ich mal die alle, die ich jetzt da erwähne, wo man sie auch nur im Close-Up sieht und sie flüstert ja das Lied fast. Und die Platte ist eh fast nur geflüstert, außer Fire and Babylon und Famine. Und das macht sie so berührend. Und ich weiß noch immer, wenn ich die aufgelegt habe, habe ich geweint.
Mhm.
Und da gibt es ein Lied, das heißt In This Heart. Das ist A Cappella mit 5 Stimmen. Das haben wir auf dem Standesamt für einen Freund gesungen. Und bei jedem Live-Konzert hat sie dann ihre Gitarristinnen, es waren oft 2, um sich versammeln und stehen dann da Arm in Arm. Und das baut sich dann so auf. Und das Lied ist so, so wunderschön. Es macht mich fertig.
Also für mich ist... Ab dem Zeitpunkt wird Sinéad O'Connor so ein bisschen musikalisch uninteressant, weil es jetzt das ist, was ich vorher schon angedeutet habe, es ist mir musikalisch zu wenig aufregend. Es geht auch alles in die gleiche Richtung, was die Stimmung angeht.
Und ja, bei der Platte kann man das noch nicht
sagen. Ja, ich finde, mir ist zu ruhig. Also wenn man muss mal, wenn man sich die was ich gemacht habe vor kurzem nochmal, um mich zu erinnern, weil ich kenne die Platte, wenn man es durchskippt, es fängt fast jedes Lied gleich an.
Ja, das stimmt.
Es geht immer ruhig los, es ist immer das gleiche Tempo, sie singt immer auf die gleiche Art oder sie fängt zumindest so an. Es ist eine Stimmung.
Ja, es ist eine extrem meditative
sehr introvertiert, ja,
Platte.
Meditativ.
Deshalb finde ich sie so radikal.
Und in den Arrangements halt leider auch nicht mehr so aufregend wie dann Feel So Different oder Jackie oder so, sondern da passiert nicht mehr viel.
Ja, wenn man Red Football zum Beispiel nimmt,
finde ich ein schönes Lied und mein
Highlight auf der Platte. Wie sie am Schluss abgeht,
ja.
Das ist ja plötzlich so laut.
Ja.
Da gibt es auch ein Lied auf ihrer Hitplatte, das am Schluss wahnsinnig laut wird und man denkt, oh, jetzt muss die Anlage runterdrehen.
Mhm.
Red Football, extrem berührend, I'm not a football for you und so. Mhm. Also ich finde es eine...
Also finde ich das tollste Lied auf der Platte,
Red ja. Football. Ich habe immer ein Problem gehabt mit Thank You for Hearing Me, das war mir dann zu... wenig, da gibt es 2, 3 Lieder, wo ich es auch zu wenig finde, aber insgesamt finde ich die Platte eigentlich die für mich Sinéad O'Connor ausmacht. Natürlich auch I Do Not Want What I Haven't Got, aber die ist so berührend und intim. Das ist eigentlich wie wenn man ein Hardcore-Album auf den Markt schmeißt, nur im Gegenteil. Das ist die Antithese in dem. Also mit der Parallele ist es genauso radikal, das Album. Und wie gesagt, Fire and Babylon fällt total raus, ein schönes Video und finde ich sehr, sehr cool. Dann kam die Gospel Oak EP, wo ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt langweilt sie mich langsam, weil da geht es halt dann weiter mit dem gleichen, es sind nur 6 Lieder drauf, This Is To Mother You und dann I'm Enough For Myself, das hat mich sehr gelangweilt, aber es sind 2 Lieder drauf, die Anschaffung, sag ich jetzt mal, wert sind. Einmal das erwähnte He Moved Through the Fair, das ist in der Live-Version drauf und es ist unglaublich. Und das zweite ist This Is a Rebel Song und es geht zurück auf U2, die bei ihrem Red Rock Konzert, das auf Under Blood Red Sky drauf ist, vor Sunday Bloody Sunday sagen, this is not a rebel song. Und sie möchte jetzt betonen, this is a Rebel Song. Und ich weiß noch, ich war bei dem Konzert, ich weiß nicht, ob es in Konstanz war oder ob das beim Stimmenfestival Lörrach war. Ich habe es in Konstanz gesehen mit The Cure, mit Heather Nova. Es war ein unfassbares Line-up. Wahnsinn, wie aus einem Traum geschnitzt. Und in Lörrach war es, glaube ich, als sie die erste Zeile singt. I love you, my heart English man. Your is like a fist in my womb. Und ich weiß noch, wie daneben mir gesagt hat, so, ach du Schande, also nach diesen zwei Zeilen. Und sie singt praktisch aus der Sicht von Irland und beschreibt halt, wie hart England mit Irland umging. Und das war halt, das ist ein Rebel Song, aber so ein super zartes Lied. Und sie singt dann halt im Refrain, how come you never showed you love me oder sowas. Also unglaublich berührend.
Was hat sie mit U2 für sonst für Berührung?
Es ging, glaube ich, um den Manager Fagna, ich weiß nicht, wie er hieß. Und sie fand, glaube ich, teilweise, dass U2, also da gab es irgendwie eine Streitigkeit wegen des Managers, meine ich. Und sie hat zu U2, glaube ich, so ein ambivalentes Verhältnis. Sie findet, glaube ich, dass U2 alles überlagert hat, was ihr Land betrifft, durch ihren Bombast und alles. Was interessant ist, sie hat mit The Edge von U2, bevor sie The Lion and the Cobra aufgenommen hat, ein Lied aufgenommen. Das heißt Heroin. Das habe ich vor ein paar Tagen 5-mal am Stück gehört und habe nur geheult. Und es klingt exakt wie U2, außer dass, glaube ich, synthetische Drums drauf sind, und das ist ein super Lied, das ist auf dem Captive Soundtrack, so hieß dieser Film, und The Edge hat halt den Film Soundtrack dazu gemacht. Dann gab es immer mal wieder Zusammenarbeit zwischen ihr und U2, I'm Not Your Baby heißt ein Lied aus der U2-Phase, ich glaube das war so um Pop rum, war glaube ich auf dem Film Soundtrack, sehr cooles Lied eigentlich. Und ihre Kollaborationen sind sowieso in der Menge fast mehr als ihre Studioalben und sie sind zum Teil unfassbar. Mit Massive Attack zum Beispiel auf der Platte Collaborations sind ganz, ganz tolle Lieder drauf in allen Genres und mit Moby, mit Asian Dub Foundation und was weiß ich, unglaublich. Und immer mal wieder auf irgendwelchen Tribute-Alben für Ian Dury zum Beispiel singt sie Wake Up and Make Love With Me. Super. Und da zeigt sie immer, dass sie eigentlich die unglaublichste Sängerin des Planeten ist.
Habe ich auch was entdeckt, und zwar ein Duett von 2009 mit Mary J. Blige, und zwar das erste Lied hier von Gospel Oak, This Is To Mother You, als Duett. Und Mary J. Blige, würde ich jetzt ja mal sagen, ist jetzt mal eher so eine Power-Sängerin. Und die wechseln sich erst ab in den Strophen, und da singt Jeanette extrem reduziert, und dann Mary J. Blige schon deutlich kraftvoller, und da denkt man schon so, oh, ja, stinkt sie da ein bisschen ab, stimmlich vielleicht sogar. Und dann kommt aber der Refrain, und da singt Jeanette die Stimme oben drüber dann. Und es ist echt, plötzlich gewinnt dieses Lied nochmal gegenüber dem Original so deutlich durch diese Harmonien und diese zweite Stimme, die sie da reinbringt. Das macht wirklich Spaß und zeigt auch nochmal, dass sie eben mit so einem Soul-Powerhouse-Sängerin irgendwie absolut nicht nur mithalten kann, sondern dann letztlich vielleicht die originellere Stimme vielleicht sogar hat.
Ja, also sie kann sich überall irgendwie gewinnbringend einbringen. Ja. Was ich interessant finde, es gibt ganz frühe Aufnahmen, da singt sie in Smiths Cover, also Smiths war für sie auch ganz wichtig, obwohl es in der Doku nicht vorkommt. Sie singt The Hand That Rocks the Cradle, das gibt es als Live-Version, nur zu Gitarre, sehr schön. Und sie singt auch mal, glaube ich, ein Beatles-Lied vom A Hard Day's Night Album. Ich weiß nicht, ob es When I Get Home oder irgendeins, wo man denkt, hä? Wieso singt denn sowas? Oder You Can't Do That. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls originelle Auswahl. Und ich möchte jedem die Collaborations-Platte ans Herz legen, weil die unglaublich ist. Also mit ganz, ganz tollen Bands. The ist drauf. Und natürlich mit Peter Gabriel. Und so weiter. Zu Peter Gabriel fällt mir ein, dass sie hatte ja mal eine ganz seltsame Verbindung zu Anthony Kiedis von Red Hot Chili Peppers, und er hat dann auf dem Blood Sugar Sex Magic Album das Lied I Could Have Lied über sie geschrieben. Und in seiner Biografie steht dann drin, dass er dann irgendwie zu den MTV Awards kam und dann kam ein Auto und wer saß drin? Sinead mit Peter Gabriel. Und er war völlig fertig. Und so. Und das Lied I Could Have Lied ist über sie. Also nach der Gospel Oak EP, die fand ich dann, habe ich gedacht, wenn sie jetzt so weitermacht, dann langweilt es mich. Da habe ich sie dann zweimal live gesehen und zwar ganz toll und sie sah unglaublich zart aus und immer thank you und mit ihren, sie hatte dann halt so eine halblange Frisur, halblanges Haar und da möchte ich empfehlen auf YouTube den Auftritt bei den bei der Nobelpreisverleihung. Da singt sie This is a Rebel Song and she moved through the fair, oder he moves through the fair. Sie hat ein Kleid an, ist wunderschön und singt alleine bei dieser Nobelpreis-Show 1997 diese beiden Lieder von der Gospel Oak EP und es ist wunderschön. Hm. Kann man sich fast nicht vorstellen. Und 1999 dann, das finde ich wieder völlig abartig, hat sie wieder ganz kurzes Haar und wird zur Priesterin der katholischen Kirche geweiht. Hm. Und da gibt es ein Interview, wo sie das irgendwie verteidigt und so. Ich meine, das ist eigentlich ein Widerspruch, Priesterin in der katholischen Kirche. Da sitzt sie dann, wie sie ja oft später auftritt, in so einem schwarzen Priesterkostüm. Die Priester nennen das manchmal Tipp-Ex, diesen weißen Kragen oben, die sagen manchmal Tipp-Ex dazu. Und ein Riesenkruzifix und sie sieht auch wunderschön aus und erzählt dann, wie wichtig ihr das ist mit Glauben und dass sie das jetzt macht und so. Und da denkt man, wie kann das sein? Also sie ist immer wieder für Überraschungen gut und man checkt jetzt nicht genau, was jetzt ihre, wahrscheinlich Heilung, wie so oft, von dem ganzen Trauma, dass sie sich jetzt da engagiert als Priesterin. Hm. Und musikalisch kommt dann 2000 das Album Faith and Courage, wo man denkt, jetzt will sie es nochmal wissen.
Auf dem Cover denkt man, um Gottes Willen, finde ich.
Ja.
So, also das wird so eine ganz ungute, sieht aus wie so eine Meditationsmusik irgendwie.
Ja, so esoterisch.
Ja, genau. Platte ist aber deutlich besser. Da steige ich auch wieder ein zum Teil.
Dann. Ja, das glaube ich, wobei ich es schade finde, dass du die Faszination für Universal Mother nicht teilen kannst. Aber ich heule halt gern, wenn ich Musik höre. Und also die Platte ist a mixed bag, wie man so schön sagt. Es sind Lieder drauf, wie Marc sagt, wo es langweilig wird, die sie immer wieder macht, wo nicht viel passiert, die aber auch jetzt nicht so arg berühren. Und dann sind Lieder drauf, da wird es wieder sehr persönlich und extrem virtuos, was die Stimme betrifft, zum Beispiel das Lied Jealous, das hat einer der Mitproduzenten, Dave Stewart von den Eurythmics, geschrieben für sie. Da gibt es auch einen YouTube-Clip, wo er erzählt, wie er halt ihr die Akkorde vorspielt und es geht einfach um andere Leute, es ist kein persönlicher Text, sondern um andere Leute und ihre Beziehungen und in Jealous singt sie so zart, diese wunderbare Melodie. Es ist eins meiner Lieblingslieder und es gibt noch ein Lied, das heißt No Man's Woman, da schreit sie wieder und es gibt ein tolles Video, wo sie heiratet mit langem Haar und dann rennt sie im Hochzeitskleid über den Strand und reißt sich die Perücke ab. Und dann
man denkt schon so, oh, die langen Haare stehen ja aber auch gut.
Ja, ich kann es nicht, ich schäme mich fast, weil sie ja immer sich nicht darauf ausruhen wollte, obwohl auch in der Doku klar wird, es war schon auch Teil ihres Images, wenn sie dann bauchfrei auftritt und nur die Augen geschminkt und denkt, um Gottes Willen.
Aber ich finde No Man's Woman finde ich insofern auch nochmal interessant, weil es nochmal einen neuen Aspekt, der immer schon angelegt war, aber den sie jetzt hier so textlich auch nochmal explizit macht, halt diese weibliche Selbstermächtigung, die sie ja auch schon eigentlich zum Ausdruck bringt, indem sie sich die Haare rasiert und indem sie sich eigentlich wehrt, auch gegen diese Vereinnahmung durch die Musikindustrie und so weiter. Aber hier für das Jahr 2000 eigentlich ein ziemlich radikaler Text und auch wieder ihrer Zeit voraus. Also ich höre das die letzten Jahre, höre ich so Lieder von Marina, irgendwie I don't wanna live in a man's world anymore, wo sie singt irgendwie Centuries of Gore and you call me a bitch und so. Bisher war so Feminismus in der Popmusik war eher so, it's a man's world and woman is the nigger of the world, so eher diagnostisch so, scheiße. Und dann, und jetzt kommt plötzlich irgendwie kommen so diese Frauen, die sagen, wir brauchen auch keine Männer. War mein späten Vater immer so, war immer so eine etwas, was er so an dem Zeitgeist irgendwie so abgelehnt hat. Die Frauen brauchen ja bald keine Männer mehr. Ja, natürlich nicht, weil es halt Arschlöcher sind und weil sie gewalttätig sind und weil sie irgendwie halt auch einen Haufen Schlechtes in die Welt bringen.
Alter. Was ich auch interessant finde, ist, wenn ein Mann seine Frau verliert, wenn er Witwer wird, Männer haben meistens nach einem Jahr wieder eine neue Partnerin.
Ja.
Wenn aber eine Witfrau, schönes Wort, eine Witfrau ihren Mann verliert, also ich rede es nicht nur von meiner Mutter, aber viele, die haben nie mehr einen Mann. Nicht, weil sie gern allein sind, sondern weil sie das gar nicht brauchen. Oder sie sagen irgendwann, ich möchte mich jetzt nimmer an jemanden anpassen. Und beim Mann, ich glaube, Männer sind ohnehin das schwache Geschlecht.
Ja, klar, weil sie allein gar nicht klarkommen und Frauen da viel unabhängiger sind.
Ja, und aber sie brauchen halt Sex und was weiß ich. Und Frauen sagen, pff.
Aber ich finde es toll, dass sie das formuliert. Ich habe den Eindruck, dass das eher so ein 2010er-Thema ist, dann auch mit Me Too und so weiter. Dass sie 2000 singt so, I don't wanna be no man's woman, it don't make me happy, this man-trolling thing that you got for me, so I become no man's woman. Und das Video drückt es ja wirklich schön aus.
Ja, super Video.
Das ist das einzige Video, das ich kenne, das wirklich so als Film fast funktioniert. So, wo nicht nur jetzt sie close-up, sondern
ja, Geschichte ja, bei Fire and Babylon ist auch so, aber es ist super Video. Und ich bin halt einfach, ich erliege ihrer Schönheit, so wie bei Audrey Hepburn auch. Und weil das halt ein Gesicht ist, kann ich ja sagen, ist ja eigentlich nur konsequent. Dann gibt es dieses Daddy, I'm Fine.
Super Lied.
Mit diesem Knüppelrefrain. Und dann gibt es aber Lieder wie Hold Back the Night. Das ist eigentlich nur Atmo. Und man könnte die Platte auf eine Länge kürzen, wo man sagt, jedes Lied ist eigentlich eine. Also es kommt immer wieder vor, jetzt gerade in dieser allgemeinen Trauer, dass ihre Stimme trotz ihres Geschreis und so eine Stimme ist, mit der man sich wohlfühlt. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie so authentisch ist.
Mhm. Und The State I'm In fand ich auch noch wunderschön.
Immer. Ja, also sind also ich glaube, 3/4 der Platte sind super und ich kann mir nicht erklären, warum die Platte nicht erfolgreicher war, wie sie war. Ich glaube, sie ist so ein bisschen unterm Radar geflogen und es sind viele Produzenten beteiligt. Das ist meistens wie bei Filmen mit vielen Stars so, dass das zu nichts.
Ja, war halt kein Hit mehr gut dabei. Schienet war so ein bisschen durch. Das Cover ist schrecklich.
Verdient also hätte sie es gehabt. Und ich glaube, sie wird jetzt gerade ein bisschen wiederentdeckt.
No Man's Woman ist auch ein grandioses Lied. Also das hätte wirklich ein Hit sein können.
Auf jeden Fall. Und Jealous auch. Mhm. Und im Cover, im Booklet sind ganz tolle Bilder von ihr. Man sieht, man denkt, sie ist jetzt glücklich und sie sieht toll aus. Und
Zur Rolle der Frau noch eine Sache. Was ist denn mit diesen Anschuldigungen, was Prince angeht? Haben wir noch gar nicht.
Ja, das ist ganz komisch. Also sie beschreibt, also sagt er immer mal wieder, sie singt es nie mehr, das Lied. Und dann verwirft sie das wieder. Also das ist ja auch das, was sich durchzieht, dass sie irgendwelche Sachen an. Sie beendet jetzt ihre Karriere. Das war auch, da komme ich gleich drauf. Immer mal wieder, sie hört jetzt auf und fast wie Scorpions kommt die letzte Tour, macht ja fast jeder. Und dann sagt sie, sie singt das Lied nie mehr und sie hasst das Lied und dann singt sie es aber wieder und sagt dann in Interviews, ja, das Lied ist ganz wichtig und ganz, ganz seltsames Thema. Und bei Prince war es halt so, sie beschreibt es in ihrer Biografie und ich weiß nicht, wie glaubwürdig sie als Erzähler ist in der Biografie, genauso wie in Morrisseys Biografie, man weiß es nicht und je nach Zustand. Schwierig, in ihrer Biografie spricht sie aus dem Off und meine Frau hat gar nicht bemerkt, dass sie das ist, weil ihre Stimme so tief wurde am Schluss. Also tiefe Stimme, dann wird wieder was von 91 ein, wo sie viel höher spricht und wenn man die Biografie liest, hört man sie eigentlich mit dieser tiefen Stimme, wo man dann nicht weiß, was ist jetzt glaubwürdig und was nicht. Also ich tendiere dazu, eher zu glauben und das mit Prince ist ganz, ganz seltsam. Also sie kommt zu ihm und wird dann von seiner Entourage irgendwie wo reingeführt und so. Und dann spricht sie halt mit ihm und er sagt dann, dass er ihr Fluchen nicht duldet oder so.
Aber nichts mit Abuse, weil ich habe Sachen, es gibt auf YouTube
Sagt,
Sachen, wo sie sagt, da wollte sie entweder sexuell oder sogar körperlich
Das meine ich, bedrängen. Also sie sagt in ihrem Interview, dass er sie geschlagen hätte und so. Und in dem Buch sagt sie einfach nur, dass er halt gesagt hat, sie soll nicht fluchen und sie behandelt praktisch und sie, ich meine, es ist ja wie, wenn die Plattenfirma sagt, sie soll sich Haare lang wachsen und Minikleider tragen, das erste, was sie macht, ist, sie rasiert sich den Kopf und so ähnlich, aber es ist eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Also sie beschreibt es dann halt so, dass er halt ihr Dinge sagt, die er nicht an ihr mag und so.
Der Prinz war auch ein schräger Vogel, glaube ich,
ja, menschlich. Ja, bestimmt. Und ja, sie beschreibt es halt, dass es alles ganz furchtbar war, aber von Abuse steht meines Wissens nichts drin. Und da widerspricht sie sich dann manchmal in Interviews. Okay. Zur Diskografie, wenn ich darf. Man hat gedacht, mit Faith and Courage, wie gesagt, willst du es nochmal wissen? Und dann haut sie ein Album raus, nur mit irischen Traditionals. Ich weiß noch, im Playboy oder sonst war, da gibt es ja manchmal Plattenkritiken und dann stand unter der Rubrik Ab in die Tonne Sinéad O'Connor mit dem unaussprechlichen Namen Chant Noir. Ich kann die Sprache ja nicht. Und es ist das, was Mark sagt, dass es ihm dann zu gleichförmig und nichts passiert, aber es sind natürlich Traditionals und es ist ein Lied drauf, das macht mich fertig, das heißt Paddy's Lament, da geht es um einen, der beim Famine, wahrscheinlich also 1847 um die Zeit rum, nach Amerika flüchtet und muss dann im Bürgerkrieg für Lincoln kämpfen. Und das Lied spiele ich manchmal in der Schule vor und verteile den Text und so und ich finde es wunderschön.
Da gibt es eine Wahnsinnsszene in Scorseses Gangs of New York, wo die kommen mit dem Schiff an im Hafen. Es ist ein Take ohne Schnitt. Die Kamera zeigt, wie die Iren vom Schiff runtergehen. Und dann sitzen da welche an so einem Schreibtisch und die sagen so, möchtest du Staatsbürger werden von den USA, dann kannst du hier gleich in die Armee eintreten.
Ja, irgendwie. Genau.
Und der kriegt dann Stempel, now go fight for your country, sagt er dann. Und dann gehen sie aufs nächste Schiff und dort werden gerade die Särge runtergeladen aus dem Krieg und da müssen sie dann mit ihren neuen Uniformen sich von ihren Familien direkt verabschieden in New York und auf dieses Schiff gehen.
Wahnsinn. Und darum geht es in Paddy's Lament und ich lieb das Lied. Und noch drei oder so auf der Platte, die dann später, auf dem ein Jahr später erscheinenden Live-Album, mit dem sie dann sagte, wird sie ihre Karriere beenden, auftauchen und sie hat da die richtigen gewählt. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Und das ist so eine Zwitter-Doppel-CD mit einem ellenlangen Namen. She Who Dwells in the Secret Place of the Most bla 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 bla. Also es ist schon da sehr religiös und Rastafari wird jetzt ihre neue Glaubensrichtung. Was heißt neu? Da war sie immer schon in der Portobello Road in London und so in Kontakt und jetzt die Streifen von der Rastafari-Bewegung auf der CD hinten drauf und auf der, also die erste CD ist live mit auch viel irischem, aber, nee, die zweite CD ist live mit halt einem Querschnitt zum Beispiel, auch das wunderbare Lied You Made Me the Thief of Your Heart aus In the Name of the Father und da gibt es wieder Verbindung zu U2, weil Bono hat einen Text geschrieben und Gavin Friday von den Virgin Prunes, das war ein alter Kumpel von Bono, super in dem Film Killing Bono, den ich sehr empfehle, wo die Virgin Prunes dann einfach sagen, jetzt schau den Arsch mit seinem Scheißhut und so. Super Film. Und das Lied war von den beiden und ist eins der besten Lieder in ihrem Katalog, finde ich. You Made Me the Thief of Your Heart. Super. Das hat sie auch immer gespielt bei den Live-Konzerten, wo ich 97 war. Und die erste CD, das ist so eine Sammlung von Liedern, die eigentlich wild zusammengewürfelt sind. Und da sind teilweise Lieder drauf, die man von woanders kennt oder auch Kollaborationen. Und seltsame Coverversionen, nämlich Chiquitita von ABBA und Love Hurts von Nazareth. Und ich höre sie eigentlich sehr gern. Und ein Lied, ich glaube, das ist da drauf, das heißt Big Bunch of Junkie Lies. Da geht es natürlich um einen Drogenabhängigen. Big Bunch of Junkie Lies. Ein wunderbares Lied. Und was an Spotify enttäuschend ist, bei aller Kritik, die man sowieso an Spotify haben kann, dieses Album und auch andere Alben sind nicht auf Spotify. Nee,
fehlt einiges.
Und Big Bunch of Junkie Lies ist ein ganz, ganz tolles Lied. Und es ist eigentlich fast zu viel. Es sind nämlich 19 Lieder auf der ersten CD und die Live-CD hat nur 13. Aber es war damals ihr Abschlussalbum und es hat aber nicht gestimmt. Mhm. Und das nächste Album war dann ein Reggae-Album, das heißt Throw Down Your Arms.
Ja, da ist dann der Rastafari-Nähe, wird dann ganz deutlich auch durch dieses Lied Marcus Garvey, der ja da so eine wichtige Figur war in der Rastafari-Bewegung.
Ja, und zu dem Album habe ich überhaupt keinen Bezug. Ich lese die Titel und mir sagt kein einziges Lied was.
Ja, es ist richtiger Reggae, ohne Elektronik, mit traditionellen Instrumenten und was heißt traditionell für Reggae, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Bläser dabei. In guten Momenten hat man vielleicht mal einen Eindruck, man könnte sich an Madness oder so erinnert fühlen, aber es ist die Originalkünstler, die so geklungen haben, kenne ich gar nicht, weiß ich auch gar nicht, wo das herkommt, und es interessiert mich auch null.
Ja, und das ist das Problem, weil ich finde, es war ihr wahrscheinlich wichtig, das Cover finde ich toll, sie als Kommunionskind, und das Gesicht besteht nur aus Augen, und ich habe die Platte, glaube ich, noch nie richtig angehört. Außerdem kommt sie als Doppel-CD, Original Version und dann Dub Version, nochmal die gleichen Lieder. Und das Gleiche macht sie beim 2007er Album Theology. Es ist eigentlich zwar kein Reggae mehr, aber es sind alles sehr ruhige Lieder, wo sie das, was sie am Anfang dauernd macht, dieses Rumgeschreie und so, eigentlich komplett zurückfährt. Da ist drauf The Rivers of Babylon, wo man denkt, hey, Bonnie M, aber es ist ja eigentlich ein Gospel. Und da gibt es ein Lied drauf, Something Beautiful, das ist sehr schön, aber auf Dauer. Und die Platte besteht aus Dublin Sessions und London Sessions. Es ist jetzt praktisch die Übersättigung mit ruhigen Liedern, die das, was man an ihr geliebt hat. Also ich glaube, jetzt wird deutlich, wenn man jetzt wirklich sie, wie heißt, Unconditional Love für sie empfindet, dann, wie sagt man heute, feiert man auch diese Platten. Sie sind mit Sicherheit gut und authentisch. Mhm. Sie tritt auf und singt, glaube ich, das Lied, wie heißt's, If You Had a Vineyard, tritt sie auf in der Henry Rollins Show. Ich glaube, barfuß mit Gitarre. Sie wird leider nicht interviewt, aber das habe ich auf DVD. Und es ist wirklich schön, aber das, was sie einen in ihren Bann zog, geht etwas verloren. Und dann macht sie, jetzt renne ich noch schnell durch ihre...
Ja, machen wir das 2012er, das finde ich nämlich interessant.
2012er Album vereint eigentlich alles, was sie gemacht hat. Es klingt manchmal wie das erste Album, dann klingt es manchmal wie die langweiligeren Lieder und dann klingt es plötzlich wie I Do Not Want What I Haven't Got. Das Album heißt What About You? I Be Me and You Be You, glaube ich, heißt es. Und da ist ein Lied drauf, das war praktisch so das Zurückkommen. Das Lied heißt The Wolf is Getting Married. Und was sich jetzt aber verändert hat, war, sie ist jetzt plötzlich tätowiert. Und ich dachte, scheiße, jetzt macht sie ihre Schönheit absichtlich kaputt. Also für mich absurde Tätowierungen auf ihrer Brust oben, zwischen den Schlüsselbeinen, so eine riesen Maria und was weiß ich. Aber das Album, super, sehr berührend, und es gibt es auch nicht auf Spotify, was ich furchtbar finde. Es gibt auch ein Lied, das ist fast a cappella, das heißt VIP. Das ist ganz toll, das spricht sich gegen Oberflächlichkeit und so aus. Und es sind wirklich Lieder drauf, wo man denkt, das könnte jetzt auf dem ersten Album sein. Damit hat man eigentlich nicht gerechnet. Und danach passiert wieder was, wo man denkt, sie hatte dort schon extreme Probleme psychischer Art, also sie sah zwischendurch aus, als wäre sie voll mit Medikamenten und man hat sie überhaupt nicht mehr erkannt. Hm. So um 2010 rum, Wahnsinn, wo man dachte, um Gottes Willen, was ist los? Also man kommt sich jetzt schon schlimm vor, weil man denkt, die ist doch eigentlich so schön, warum sieht sie so aus? Und was für ein oberflächlicher Mensch ist man eigentlich? Aber man hat gesehen, es stimmt was nicht, und die Äußerungen im Internet und so, die waren zum Teil so, dass man gedacht hat, das kann nur schlimm enden. Und dann gab es das Video von Miley Cyrus, Wrecking Ball, und sie sagt im Rolling Stone Interview, sie hat sich angelehnt an das Nothing Compares Video, und daraufhin schreibt Sinead einen öffentlichen Brief an Miley Cyrus, wo sie sagt, lass dich nicht von der Plattenfirma zu was machen, was du nicht bist, du bist doch so gut, tolle Stimme, Talent, bla bla bla, die Plattenbosse interessieren sich einen Scheißdreck für dich. Ein ziemlich langer Brief, wo sie ihr aber sagt, sie findet sie toll und sie soll aber nicht diese Scheiße machen. Mhm. Also diese Abrissbirne ablecken und so. Und Miley Cyrus reagiert dann finde ich ganz, ganz schrecklich, indem sie Postings von Jeanette öffentlich macht, in denen sie offensichtlich gerade psychisch komplett daneben ist. Mhm. Und veröffentlicht die dann, um praktisch zu sagen, ich lasse mir doch von einer Irren nichts sagen. Da finde ich es wieder interessant. Morrissey hat ja jetzt geschrieben, also so eine wütende Nachruf, einen wütenden Nachruf auf Jeanette und sagt, jetzt tut er so, als wäre es eine Ikone und you should have loved her when she was alive oder sowas. Mhm. Und gleichzeitig ist er mit Miley Cyrus befreundet. Die sang ja auf seinem Album, das nie erscheint wahrscheinlich. Und sie hat dann aber dafür gesorgt, oder die Plattenfirma von Miley Cyrus, dass ihre Stimme wieder runtergenommen wird. Keine Aufnahme von Morrissey ohne Ärger. Jedenfalls fand ich das von Miley Cyrus sehr, sehr scheiße, obwohl ich ihre letzte Platte, glaube ich, gut finde. Aber da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen differenzieren. Morrissey hat auch über Whitney Houston und so gesagt, die ganze Charts sind voll mit dieser Scheiße. Und jetzt sagt er in seinem Posting, man ging genauso um mit Whitney und was weiß ich. Finde ich ein bisschen heuchlerisch. Aber insgesamt hat er natürlich recht, dass man ihr sehr, sehr, sehr viel Unrecht getan hat. Und dann kam halt das mit Miley Cyrus. Und es war dann in den Medien halt vor allem, dass Sinead mental angeschlagen ist. Es sah dann aber plötzlich wieder aus wie also fast wie früher. Kurze Haare, aber halt diese scheiß Tätowierungen, finde ich. Und dann kam noch diese Kurzehe, diese 16-Tage-Ehe mit einem dazu und man hat gedacht, ihr Leben besteht eigentlich nur noch aus Katastrophen. Das war wirklich schlimm. Ich habe sie live gesehen in, wie heißt das? Raurica, wie heißt das Ding? In der Schweiz, in so einem Amphitheater und 3 Wochen später war dann irgendwie in den Medien Selbstmordversuch oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes 3 Wochen später und ich habe sie davor gesehen in Baden-Baden im Festspielhaus, da hat sie relativ kurz gespielt. Mein Bruder sagt mir, das war ein super Konzert, und das war so kurz, das finde ich eigentlich scheiße, weil sie hat super gesungen, hat wieder so ein Priesterkostüm angehabt und hat auch Jackie gesungen zum Beispiel und das war ein super Programm und zu der Zeit kam ihr letztes Album raus, das heißt I'm Not Bossy, I'm the Boss. Auf der Platte hat sie eine Perücke auf und ist in ein Lackkleid gekleidet und auch im Innencover hat sie so ein Bordeaux-rotes, das sieht man jetzt nicht, das weiß man nur, wenn man die farbigen Bilder kennt, Lackkleid an. Ich gebe es zu, ich liebe es und sie hat eine Perücke auf und sie sieht, finde ich, fantastisch aus, aber irgendwie so Augenzwinkern, ich gebe euch jetzt zu, was ich fähig bin, aber eigentlich mache ich das jetzt nur zum Spaß. Die Platte ist relativ, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, das Lied Take Me to Church finde ich sehr gut, wird aber viel zu schnell ausgefadet, finde ich, und es ist auch so ein Sammelsurium, aber bis auf 8 Good Reasons bleibt einem fast nichts hängen. Ich weiß nur, dass sie zu der Zeit gesagt hat, sie macht jetzt gerade ein super Album und so, aber es ging, glaube ich, auch an der Welt vorbei.
Ich habe gestern zum ersten Mal von diesem Album gehört und habe es mir angehört und fand das Cover Wahnsinn. Es ist extrem vielversprechend. Wenn die Platte so klingen wird, wäre das Cover, fände ich sie super. Ja. Man erwartet so ein bisschen Rock auf jeden Fall, mit dieser deutlichen Gitarre, vor allem auf dem Inner Sleeve, dann nochmal, wie sie da so rockig Gitarre spielt, in wirklich sehr, sehr, sehr tollen Pose. Leider klingt die Platte an vielen Stellen überhaupt nicht so. Sie klingt wieder extrem, wieder für mich wirklich langweilig und total unpassend zu diesem Cover. Da ist überhaupt nichts mit Glamrock oder irgendwas. Aber es gibt ein Lied, das mich komplett begeistert und das ich mir jetzt 3-mal angehört habe und das ich auf jeden Fall eines meiner Lieblingslieder, glaube ich, mittlerweile schon fast ist. The Voice of My Doctor heißt ja. Es. Ein fies, ganz seltsam, weird, vertrackter, weiß nicht, 3/4 Blues, aber mit fetter E-Gitarre und einem ganz seltsamen Arrangement, aber sehr bluesig. Und wenn der Stil sich irgendwie noch ein bisschen deutlicher durch das Album durchziehen würde, dann wäre das echt ein ganz, ganz, für mich ein sehr starkes Album. Es gibt nochmal so ein Blues Little Story als Bonustrack, der ein bisschen reduzierter ist. Aber wenn das der Stil wäre, so ein glammiger Blues irgendwie mit E-Gitarren, da können die da sehr gut leben damit, aber die Platte selber klingt leider davon abgesehen und ja, mit der Church, was du genannt hast, gerade Take Me to Church, ist wirklich schlecht und auch wieder, wo man denkt, ach, Es klingt halt alles gleich.
Ja, und was mich nervt ist, dass sie ihre Stimme meistens überlagert. Sie singt oft drei Stimmen, eine tiefe, eine hohe und eine dazwischen. Und das ist wie bei Bob Mould eigentlich, der das auch immer macht. Und das nimmt dem Ganzen, finde ich, die Dynamik.
Ja, das nervt mich, diese Vielstimmigkeit bei ihr. Es ist halt leider kein Gospelchor oder so, den sie versucht zu imitieren, sondern es hat so ein bisschen was Träumerisches, was aber auch echt nervt.
Ja, das ist so Wohlklang.
Ich muss immer denken an die Elben in Herr der Ringe. Irgendwie was funktioniert für mich überhaupt nicht.
Ja.
Ja, und dann ist ja biografisch noch mit ihrem Sohn, kannst du dazu noch was? Was war denn da noch
die Geschichte? Ja, also das, was jetzt biografisch passiert, wird ja in der Presse dann, es wird ja nicht mehr über Musik gesprochen, sondern über die 16-Tage-Ehe, dann lässt sich auf ins Gesicht, da war ich wirklich völlig entsetzt, zwei Buchstaben tätowieren auf die Backen. Später hat sie das wieder entfernen lassen, aber das war auch über irgendeinen Ex-Mann oder so. Und da gab es, aus welcher Beziehung weiß ich nicht, sie hatte vier Kinder aus vier verschiedenen Verbindungen und ihr jüngster Sohn, der hatte, wen wundert's, psychische Probleme und war dann vor 2 Jahren, glaube ich, wurde er in eine Klinik eingeliefert, in eine Psychoklinik, aus der er dann ausbrach und sich dann umbrachte. Das war vor 18 Monaten und inzwischen war sie also zum Islam übergetreten, hat gesagt, sie tritt nie mehr unter dem Namen Sinéad O'Connor auf, sondern unter ihrem, den ich gar nicht kenne, den Namen, islamischen Namen, und ist jetzt auch immer verhüllt aufgetreten öffentlich, sang aber dann trotzdem wieder die alten Lieder und dann doch wieder als Sinéad O'Connor, aber halt immer, wie nennt man die Verhüllung im Islam? Also keine Vollverhüllung, aber Kopf und so. Eigentlich sah sie aus wie eine Nonne, aber es war halt diese islamische Tracht eigentlich. Und das ist auch, finde ich, Wahnsinn. In dieser Doku kommt am Schluss dann ein Auftritt von 2019, wo sie dann dieses Gewand anhat. Und man sieht ihrem Gesicht an, das sind bestimmt Medikamente schuld, dass sie so aufgedunsen ist. Ich meine, es war zwischendurch viel schlimmer. Da gibt es ja Bilder, da denkt man, das kann nicht dieselbe sein, mit Brille und also Wahnsinn. Und das, ich als oberflächlicher Mensch denke mal, oh Gott, warum? Aber das sage ich natürlich nur aus Spaß und Selbstironie. Eigentlich denkt man, in ihr muss so viel dann gegeneinander kämpfen, dass es eigentlich am Schluss nur noch Selbstzerstörung war. Und diese Suche nach spiritueller Erfüllung oder Nähe zum höheren Wesen. Sie spricht ja oft vom Heiligen Geist und dann sucht sie ihn halt im Islam. Und also das kann man irgendwann nicht mehr verstehen. Und ich glaube, der Selbstmord ihres Sohnes hat sie dann endgültig gebrochen. Sie ist dann nach London gezogen vor ein paar Monaten und hat aber auch gesagt, ihr jüngster Sohn war die Liebe ihres Lebens und so. Und es gab dann noch ein paar, gibt es viele so verzweifelte Videos. Das erste, ich glaube, von 2016, wo sie in einem Motel sitzt und in die Kamera weint und sagt, warum ihr denn niemand hilft. Und es gibt auch so einen Fernsehtherapeuten, wo sie dann bei dem in Sitzungen waren. Das konnte man dann, glaube ich, im Internet anschauen. Also man hat eigentlich ihr, ich sage jetzt mal, ihr Verenden, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, live mitverfolgt. Und das ist wirklich, das bricht einem echt das Herz. Und sie hat das wirklich öffentlich gemacht, was ja auch wieder Mut erfordert. Aber gleichzeitig hat man gedacht, dieser Hilferuf von jemandem, der eigentlich von der ganzen Welt verehrt wird, das ist eigentlich komplett widersprüchlich. Und die sind unerträglich, die Videos. Und vor 3 Wochen oder so gab es wieder ein Video, wo sie dann in ihrer Londoner Wohnung, wo sie jetzt auch starb, sagt so, sie macht jetzt und sagt auch ein Fucking und sie ist, das ist jetzt ihre Wohnung und da hängt ihre Gitarre, auf der sie jetzt wahrscheinlich ein paar neue Lieder komponieren wird. Und sie sagt, wenn ein Kind stirbt, ist es nicht gut für die Haut. Also ganz, ganz, ganz schräg. Und das war, glaube ich, das Letzte, was man von ihr So, und es geht natürlich jetzt jeder davon aus, dass es Selbstmord war, weil das hat sie auch schon probiert vorher. Und alles, was die letzten Jahre so von ihr nach außen drang, hat eigentlich die Öffentlichkeit darauf vorbereitet. Und dieses Albumcover, I'm not bossy, I'm the boss und so, das wirkt so wie so ein trotziges Aufbäumen, sagt, ich habe Power. Und wenn man das Video zu Take Me to Church anschaut, da sieht man diese wunderschöne, erotische Glam-Frau, wo man eigentlich keine Ahnung hat, was eigentlich dahinter steckt. Hm. Wahnsinnig schlimm.
Ja. Okay, dann...
Heute gab es wenig zu lachen.
Ich gab wenig zu lachen, aber wichtig für uns beide, dass wir das gemacht haben. Selbsttherapie auch wieder für dich vielleicht mehr als für mich. Aber
ja, ich habe mich immer geärgert, dass sie auf Nothing Compares to You reduziert wird von vielen, die sich halt nicht mit ihr beschäftigt haben und das mit dem Papstbild zerreißen und so. Man hat da nicht überlegt, oder erst viel später, warum hat sie das gemacht? Mhm. Und es ging halt eigentlich nur noch um ihr Privatleben, um ihre schrägen Beziehungen und so. Und das finde ich einfach ganz, ganz schrecklich.
Vielleicht konnten wir das ein wenig gerade rücken und haben ein bisschen Lust gemacht, sich die Musik wieder anzuhören, was das Eigentliche ist bei ihr.
Und der Humor.
Die Videos, also, ja.
Es gibt viele Auftritte, wo sie dann wirklich da mit dieser Weiblichkeit spielt. Es gibt eins, da sieht sie aus wie aus der Addams Family. Da singt sie aber, und das ist unglaublich, das mache ich auch in die Shownotes, sie singt, sie sieht aus wie von der Addams Family und singt dann aber ein sehr berührendes Lied in irgendeiner Fernsehshow. Und da kommt auch immer der gleiche irische Moderator vor, der macht auch in Irland Wer wird Millionär, da war sie auch mal dabei, super. Und der ist immer so väterlich und sie hat einen super Humor. Und dann gibt es eine Show mit Dave Stewart, wo sie mit Natalie Imbruglia und Kylie Minogue singt, mit Perücke als Background-Sängerin. Es hat ein rotes Kleid an, rotes Glitzerkleid, Perücke auf, und man denkt, die drei Mädels sind unglaublich. Und sie hat einen super Humor, muss man sagen.
Ja, das sagt sie in dem MTV-Buch aus. Sie ist eigentlich gar kein so ein wahnsinnig ernsthafter Mensch. Sie guckt halt nur immer so ernsthaft, weil man ja immer mit der Kamera so nah vors Gesicht steht. Irgendwie, sie weiß gar nicht, was sie da für Gesichter machen soll. Das war das, was ich letztes Mal meinte. Das war gar nicht beim Nothing Compares-Video, sondern bei jedem der ersten Videos, weil es eigentlich immer diese Close-Up-Kamera ist, die man halt, wo sich die Regisseure halt dafür entschieden haben, weil sie halt so interessant aussah.
Ja, und dieses eigentlich Schüchterne, gepaart mit diesen Ausbrüchen beim Gesang und dann diese Aktion mit dem Bild vom Papst zerreißen. Also das Schüchterne gepaart mit dem, das fasziniert mich halt extrem. Also mich faszinieren sowieso schüchterne Menschen, die extrem starke Dinge machen. Das ist für mich immer faszinierend. Also Leute, die immer, deswegen mag ich auch in Filmen keine Helden. Ich mag eigentlich die so diese zwei Dinge in sich haben, die eigentlich ein Leben lang kämpfen miteinander.
Okay, dann
hat sich das jetzt jemand bis zum Schluss angehört?
Das wird man sehen
und hören.
Nee, ich weiß nicht, ob wir es jemals erfahren. Vielleicht schon. Und die das gemacht haben, haben vielleicht auch ein bisschen was erfahren.
Ja, und ich möchte noch darauf hinweisen, dass es Millionen von Liedern gibt, die nicht auf ihren LPs erscheinen. Ich habe ja eine Sammlung von 20 Maxis oder so. Da ist zum Beispiel Streets of London drauf oder sogar House of the Rising Sun. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Liedern es gibt, die sie für andere, für Filme oder sonst was nicht versuchen. Natürlich mir alle irgendwie zu beschaffen. Und ich habe schon sehr viel, aber das ist endlos. Also diese Collaboration-Sache, die steht schon damals im Booklet, geht bestimmt weiter. Also da war es noch auf James Alben, auf Luca Bloom und Kirsty Moore, Chief Tains, Dubliners, was weiß ich. Wahnsinn. Und alle schwärmen von der Zusammenarbeit mit ihr.
Gut.
Jetzt bin ich aber still.
Dann verabschieden wir uns hier und wir hören uns demnächst wieder mit einem Überraschungsthema, das wir jetzt noch nicht kennen. Bis bald, dreht nicht durch. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.